hast so viel gehasst, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, machst du an die Bluetooth.
Oh yeah. Hier sind Ray Garvey und Smudo und es ist The Voice Time und ihr hört die stärksten Stimmen.
Ich hab dich jetzt akustisch nicht verstanden. Was hast du gerade gesagt?
Ich habe gesagt, hier sind Ray Garvey und Smudo und hier sind die stärksten Stimmen. Hier ist der The Voice Podcast.
Herzlich
ganz
willkommen.
Starkes Intro. Herzlich willkommen.
Zu Fest und Flauschig. Heute am Sonntag, jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken, den 21. Februar 2021.
Richtig. Und 21. Wir haben Thomas Niedermeyer gerade gehört mit seinem Blues-Intro, seiner Blues-Version von unserem Fest und Flauschig-Intro.
21.02.21. Ist das auch wieder so ein verficktes Palindrom, was man irgendwie ANNA von hinten wie von vorne lesen kann? Nee, kann man nicht. Aber trotzdem schönes Datum. Wenn die Standesämter auf wären und heute nicht Sonntag wäre, könnten wir heute heiraten.
Es ist nur noch ein paar Tage zu deinem großen Tag, ja. Das wissen wir auch. Das ist die letzte Sendung heute, die du mit 39 moderieren wirst.
Ich habe schon, habe ich jetzt in den Zeitungen gelesen. Es gibt schon so Geburtstagsartikel, wo dann irgendwie zusammengefasst wird, was man alles erreicht oder auch nicht erreicht hat und wie scheiße oder nicht scheiße man ist. Also Zeitungen bereiten zu runden Geburtstagen, wenn man so Celebrity-mäßig unterwegs ist, Artikel für einen vor. Und ich habe schon so 2-3 gelesen, die jetzt schon vorzeitig erschienen sind. Ja, es ist ein bisschen sehr unangenehm. Weil
lass dich doch mal feiern, Jan. Das ist auch in so schweren Zeiten, wo eigentlich kaum irgendwas richtig glücklich macht. Ich muss mich gleich mal entschuldigen. Es ist Freitagabend, ich bin total müde. Ich habe vor 7 Tagen meinen Biorhythmus umgestellt und bin eigentlich jetzt schon im Bett. Ich stehe immer sehr, sehr früh morgens tatsächlich auf. Es wird Frühling, ich muss fit werden. Es bringt alles nichts, Jan, jetzt noch weiter so Trübsal zu blasen. Deswegen versuche ich meinen Biorhythmus so zu trimmen, dass ich morgens um 6 oder 7 den Tag beginnen kann. Es fällt mir gerade noch ein bisschen schwer. Wir arbeiten sehr spät immer. Vielleicht müssen wir das mal ändern in der nächsten Zeit.
Ja, vor allem, weil ich dich vorhin gefragt habe, bist du schon ready und du hättest dann eher anfangen können. Und ich bin dann immer jetzt mittlerweile derjenige, der sagt, lass ein bisschen später aufnehmen und so. Und Olli sitzt da immer schon wirklich wie so eine Oma eigentlich, nachts nur 2 Stunden schläft und morgens schon mit so einem Königskontinental-Frühstück aufwartet.
Genau, weil schon eineinhalb wieder Kaffee-Intus.
Ist das eigentlich so, dass man, wenn man älter wird, dass man immer mehr Kaffee trinken muss? Ist mir so letztens aufgefallen, gerade im Privatbereich. Die älteren Mitglieder in meinem Privatbereich, die schütten sich, muss man wirklich sagen, so locker 2 Liter Kaffee rein. Und zwar so bis Mittag. Und dann gibt es eine kurze Phase, wo Kaffee No-Go ist. So bis 5 oder so.
Dann geht's wieder weiter.
Dann geht's aber wieder weiter. Und auch, das spüre ich jetzt, wo ich auf die 40 zugehe, meine Leidenschaft für den Kuchen. Und für die Kaffeemahlzeit am Nachmittag ist deutlich gestiegen. Es ist wirklich.
Ja, bei uns gab es die ganze Woche über mittags immer Kaffee und Kuchen. Also das ist gerade eins der ganz großen Happenings momentan. Und tatsächlich ist es so, dass Kaffee momentan wieder ein großes Lebenselixier für mich ist. Ich bin aber auch ein Spiegel- oder ein Quartalskaffeetrinker. Es gibt Zeiten, wo ich dann den Tee vorziehe. Momentan ist es dann doch wieder. Das liegt auch an meiner neuen Kaffeemaschine, die ich mir geholt habe.
Oh, das ist ein super Thema. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber Kaffeemaschinen, weiß ich ganz sicher, haben wir noch nie besprochen in der Sendung. Hast du dir eine größere Maschine angeschafft oder ist das eher so ein kleines Ding aus dem Mediamarkt?
Das ist eine italienische Marke, die mit D anfängt, ein Klassiker. Aber also, wo man so richtig Kaffee wie im
Dildo King.
Wie bitte?
Dildo King.
Eine Dildo King, genau. Wo vorne aus der Eiche der Kaffee rausgeht. Wenn man da am Schaft drückt, kommt er da so vorne brühend heiß raus. Die geile Lava. Heißt auch geiler Lava-Kaffee.
Oh Gott. Nee, das ist eine vollautomatische Maschine. Ist es eine Siebträgermaschine? Ist es eine Cappuccino-Maschine, die man so auf den Induktionsherd stellen kann? Was ist deine Philosophie? Wie machst du den Kaffee?
Lange italienische kleine Espressomaschine gehabt, mit Induktionen auch natürlich, diese kleine, aber irgendwann gemerkt, dass du diesen normalen Kaffeegeschmack vermisst. Das ist nämlich auch so ein Ding, was in den Nullerjahren durch Starbucks und diese ganzen Läden, diese ganzen Espresso-Mischgetränke, ich wollte wieder einen Filterkaffee trinken und da habe ich mir einfach ganz normal einen Filter geholt und so eine Einlage und lass den so durchlaufen. Jetzt habe ich mir aber so eine DeLuangi oder wie die heißt, da habe ich zu Weihnachten bekommen, von der Familie. Du weißt, Und ist das da so eine, ist das richtig wie im Laden, wo du da einmal füllst, dann machst du es da unter und lässt das dann so rauslaufen.
Und das und heißt, du musst, nur ganz kurz, das ist wirklich ein heikles Thema, das ist genau wie Wein eigentlich, da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Hast du eine bestimmte Kaffeeröstung, ganze Bohnen, die werden erstmal gemahlen und dann nimmst du mit einem Löffel was in diese Siebträger, es ist eine Siebträgermaschine.
Ja, ich mahle die vor zu Hause, ich hole mir immer frische Bohnen aus dem Biomarkt. Die werden zu Hause gemahlen und dann kommen die in dieses Ding, was man da so unter reinhakt, diese Runde.
Ja, da wischst du das einmal ab, damit da kein Kaffeepulver auf dem Rand ist.
Genau.
Ist also eine Siebträgermaschine.
Ist eine Siebträgermaschine, genau.
Ah, okay.
Ja, weil und es ist so, das Berliner Wasser ist so verkalkt, dass nach 2 Monaten die Maschine schon dicht war und ich die schon säubern musste, weil das hier wirklich so eine hohe Kalkdichte hat, das Wasser, dass die Maschine das nicht tragen konnte. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Ich switche immer zwischen dem normalen Filterkaffee, zwischen diesem ganz normalen Durchlaufen, also einfach nur und jetzt der neuen italienischen Wunderwaffe.
Und der Durchlaufkaffee, da nimmst du auch die ganzen Bohnen, die du nimmst für die Siebträgermaschine, die machst du dann als Pulver dann da rein oder hast du da noch einen extra Kaffee?
Nee, da habe ich noch so eine richtige Oma-Mischung. So
Jakobskrönung.
Sowas in der Art,
ja.
Genau. Das wünsche ich auch.
Wo auch nach dem Krieg, das war ja das große Ding, Jakobskrönung war da oder die Idushu-Kaffees, da hat auch niemand gefragt, wie der Kaffee angebaut war. Man war froh, dass er überhaupt in Deutschland zu trinken war und nicht mehr irgendwie aus Weizen bestand oder aus irgendwie gerösteten Schuhsohlen, sondern dass es einfach Kaffee war. Und diese Jakobskrönung-Philosophie, die wird von vielen Leuten, so gerade ab 60, wird die weiterhin gefahren. Das ist einfach so ein runder Kaffee. Da ist auch egal, wenn der Bauer da irgendwie geprügelt
das war
wird,
in den 80er Jahren, meiner Mutter, bin ich so in der Osterstraße in Hamburg einfach mal bei Idushu und Chibo, als Chibo noch kein Geschäft war für irgendwie Regenjacken und irgendwelche Trainings oder irgendwie Topflappen, da gab es da einfach Kaffee und so ein paar Brötchen und dann hat man sich in so einen Bistrotisch hingestellt und hat da einen Kaffee getrunken. Das wurde richtig zelebriert. Einfach, man ist zu Idushu oder zu Chibo gegangen, um einfachen Kaffee zu trinken. Und dann hat Chibo die fiese Nummer gemacht, sie haben den Kaffee billiger gemacht und haben nebenbei noch Heizdecken verkauft. Idushu hat das nicht gecheckt und dadurch sind die Idushu-Shops so verreckt, weil früher waren die gleichmäßig aufgeschlossen, jedenfalls in Hamburg.
Ja, die waren wie Burger King und McDonald's oder wie, was gibt's noch, so die zwei großen...
Adidas und Puma.
Wie Adidas und Puma, genau. Idushu und Chibo und dann hat Idushu verloren. Ich glaube, Idushu war sogar eine Bremer Marke. Ich erinnere euch daran, dass ein großes Idushu-Kaffeelager oder was, ein Chibo-Kaffeelager? Komm, weiß ich nicht mal mehr. In Bremen, da wo jetzt die Überseestadt ist, da fuhr man immer vorbei, es roch immer entweder nach Malz, oder nach Kaffee, von dem Kaffeelager. Und dieses Gefühl, was man früher hatte bei Idushu oder bei Chibo, dass da so Leute aus dem Handwerkermilieu stehen und sich einen Kaffee drücken, das kriegt man heute, das hole ich mir immer noch regelmäßig, ich stelle mich auch gerne selber an diese Bistrotischchen, in Kettenbäckereien, wo es immer noch so ein Brötchen Kaffee-Game gibt, wo man irgendwie zwischen zwei Schichten nochmal irgendwie, hast du quasi eine Montage bei Frau Schmidt, da muss der Anschluss gemacht werden, da muss die Scheiße rausgeholt werden aus dem dritten Stock im Mehrfamilienhaus und zwischendrin nochmal schnell mit den Kackehänden zum Kaffeeladen und sich nochmal so am Bistrotischchen so ein Espresso reinschrauben. Das mache ich immer noch ganz gerne. Und das
ja, momentan ist ja selbst das nicht mehr durch Corona drin, leider. Ich glaube,
das ist, ich weiß gar nicht, also in Köln oder im Rheinland, in Berlin habe ich es nicht gesehen, aber im Rheinland gibt es da, entweder Ausnahmeregeln oder das Ordnungsamt guckt nicht so genau hin oder es gibt irgendein Schlupfloch, was Armin Laschet persönlich durchgedrückt hat auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Das Bistrotisch-Kaffee ist, die haben die Viren auch keinen Bock hinzugehen. Das ist jetzt zu stressig.
Ist zu dirty. Ist einfach zu dirty.
Aber das Feeling von Idushu und Chibo, das gibt es noch an diesen Bäckereiketten-Bistrotischchen.
Oh. Trotzdem ist es, also es ist nicht mehr so hip, wie es damals war. Damals gab es auch wenig Auswegmöglichkeiten. Heute gibt es ja auch ganz viele verschiedene Leben. Le Croque-Back und Ditsche und wie sie alle heißen. du weißt, was ich meine, da? Ja. Dass die Pizza auf die Hand gibt und so.
Le Croque, Le Croque-Back, Lacoste Le Croque. Eine Sache ganz kurz, weil wir gerade dabei sind bei Bäckereien. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, weil ich mich letztes Mal über die Brötchen beschwert habe, über diese wässrige Tomate und die Gurke. Und wer das eigentlich anbietet und woher das eigentlich herkommt, dass das immer draufgeklatscht wird auf diese Scheißbrötchen, haben mir viele Leute geschrieben, erstmal, dass diese geschmierten Brötchen morgens zubereitet werden und dass sie wirklich den ganzen Tag in der Auslage liegen bei vielen. Und dass diese Gurke-Brötchen und Tomate-Brötchen-Philosophie, dass das wirklich von den Ketten kommt. Und die Mitarbeiter werden geschult, dass es auf jedes Brötchen drauf muss. Auch egal, ob es eine Salamischeibe ist, wo gar keine Tomate zu passt, das muss da drauf gemacht werden. Und die müssen immer so ein bisschen rausgucken an der Seite, dass es appetitlicher in der Auslage aussieht.
Ja, das sieht aber nach 2 Stunden richtig scheiße aus, wenn das da noch rausguckt.
Naja, nee, wenn man es aufklappt, wenn das rausguckt, sieht das geil aus. Der Käse, da weiß ich zuverlässig, dass Tomate und Gurke denen nach 2 Stunden macht er den Käse kaputt, der wälzt sich dann. Der berühmte Flügelkäse, der wurde wie so ein toter Rochen. wie das da so nach oben geht. Aber Salami, das siehst du erst, wenn du es aufklappst, dass da die Tomate schon drauf lag seit 2 Tagen.
Ich esse aber deswegen einfach immer nur Brezel, meistens so, einen kleinen Brezel.
Oh, und mit Schnittlauch oder nur mit Butter?
Butterschnittlauch,
aber
das gibt nämlich das.
Aber finde ich blöd, dass man bei Butterschnittlauch trotzdem so eine Zwiebelfahne hat. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Du rülpst danach wirklich, wie so wirklich, als hättest du in rohe Zwiebel gebissen. Man denkt,
weil also, mit dem Messer vor Zwiebeln, das ist ja die teuflische Fehler, wenn du mit dem Messer vor Zwiebeln schneidest und dann irgendwie, obwohl das, das liegt an dem Lauch, das Lauch, na klar.
Nee, das ist recht. Schnittlauch. Man denkt nämlich, so ein bisschen so eine feine Schärfe vom Schnittlauch, lecker, dann isst man das und denkt, oh, schmeckt aber lecker. Und dann ärgert man sich eine halbe Stunde später, dass man dann doch wieder den ganzen Tag irgendwie so einen Schnittlauchrülpser vor sich her trägt. Das ist nicht so cool. Zurück ganz kurz zu Tchibo. Ich kenne mich überhaupt nicht aus dem Sortiment. Ich ahne nur, dass diese Masken, die gerade alle tragen müssen, für Tchibo 100%ig eine absolute Goldgrube ist. Ich wette, es gibt Maskentrocknungsinsatz, für die, wo man die in die Dusche hängen kann. Dann irgendwie Masken-Etuis, die man mit zur Arbeit nehmen kann. Maske und eine, wo man Maske und eine Banane noch mit reinbekommt. Maske und Sushi.
Genau, oder eine kleine Herren-Maskentasche. Alles mögliche.
Für Herren und für Damen und inzwischen bei Tchibo wahrscheinlich sogar nicht binär. Wenn man sich gar keinem Geschlecht zugeordnet fühlt, dann kann man trotzdem von Tchibo eine Maskentasche sich holen.
Auch für Leute, die Masken verkaufen, eine richtige Goldgräberzeit. Auf alle Fälle für Tchibo, weil Leute wissen, Tchibo ist auch so eine Qualitätsfirma geworden, obwohl ich gar nicht weiß, wie das zustande kam. Weil das war ja wirklich einfach mal früher normale Kaffeerösterei und auch so Cafés, wo man Kaffee getrunken hat.
Hat denn Tchibo eigentlich so eine, die Bio-Philosophie auch schon aufgenommen oder ist das immer noch wirklich die Jakobskrönung-Philosophie, wo dann...
Das ist, da wird keine Bio-Philosophie. Also wenn, dann springen ja die Kunden ab. Das wollen die ja auch nicht. Die meinst, wollen ja nichts mit Bio haben.
Meinst du?
Nee, keiner, ich glaube ich nicht. Auf alle Fälle gibt es bei mir um die Ecke direkt so ein Tchibo und der Laden ist immer gut gefüllt und immer Leute kommen mit irgendwelchen Heizdecken raus. Das ist irgendwie, man guckt einfach gerne bei Tchibo. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht in der Tchibo-Phase. Ich gehe da nicht rein. Tchibo ist ein Laden. Wenn ich bei Tchibo reingehe, fühle ich mich wirklich alt. Das ist so ein Next Step, den ich noch nicht gehen
will. Ich habe eine Theorie. Das, was Joints und Marihuana für harte Drogen ist, also dass man über Joints zu und Marihuana, dass man da zu Heroin kommt, das ist Tchibo für Manufaktum. Wenn du anfängst bei Tchibo reinzuspinksen,
dann willst du irgendwann mal die anderen Läden.
Und irgendwann denkst du dann, okay, das, was bei Tchibo läuft, aber jetzt nochmal 80 mal so teuer und mit so einer geilen, frischen Brottheke, wo ich von irgendwie Oberstudienräten abschätzig angeguckt werde, weil ich mit meiner Tchibo-Jacke da reinlaufe. Aber eines Tages hole ich mir auch so ein Jägerjäckchen für 570 Euro, womit mich die Rehe grüßen im Wald.
Und dann gehe ich in die und dann kaufe ich nur noch in der Kaffee-Röster-Manufaktur.
Gibt's denn bei Manufaktum auch schon so Ecken, wo Bio die wo so Kinder aus Kolumbien dahin geflogen werden und so ein Austauschjahr machen und bei Manufaktum dann fair selber rösten aus von Kinderhand geröstet gegen Kinderarbeitslosigkeit?
Das Angebot werden viele Eltern, glaube ich, momentan in der Zeit dankbar annehmen, wenn es das geben würde.
Viele Kinder, viele Eltern in Kolumbien.
Viele Eltern.
Du fährst jetzt erstmal nach Guatemala Kaffee rösten. Nee, andersrum. Dass die Eltern in Guatemala sagen, komm, pass mal auf, du fährst mal schön für, genug mit Home, Pflücking hier oder Homeschooling. Jetzt geht's mal schön zum Manufaktum für ein Austauschjahr. Da stehst du jetzt in einer Fairtrade-Theke und zeigst mal, wie wir das hier machen in Guatemala. Hauptsache raus aus dem Haus. Ist überall auf der Welt. Die Leute sind genervt, die Eltern sind genervt von den Kindern, muss man ehrlicherweise mal sagen. Ich gucke mich kurz um, ob hier irgendwelche Kinder sind gerade. Ich bin völlig, hier sind keine Kinder, wo ich bin.
Bei mir
sind
auch keine.
Wo ich gerade bin, das sind keine Kinder.
Hast du die beiden Videos gesehen, die ich dir eben geschickt habe? Heute in Berlin, in der Hauptstadt. Großer Transporterüberfall. Und zwar gar nicht weit von mir entfernt am Kuhdamm wurde tatsächlich heute am herrlichen Tage um 10 Uhr direkt 500 Meter von einer Polizeiwache entfernt. Das ist Berlin, kann man dazu nur sagen. Ein Geldtransporter, die Transportfahrer wurden beide irgendwie schwer verletzt. Ja. Und dann haben die da irgendwie 1 Million oder noch mehr irgendwie in einen Audi, in einen geklauten gezogen. Das alles wurde aus 5 verschiedenen Perspektiven mir zugeschickt. Inzwischen. Alle Leute haben gefilmt, alle Leute haben sich angeguckt und es ist komplett surreal. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass es sowas nur noch in Berlin gibt, 500 Meter von der Polizeiwache, einfach um 10 Uhr morgens die Kohle da reinzuwerfen, abzuhauen. 5 Leute filmen das und die werden einfach nicht mehr gefunden.
Ja, wie stehst du dazu? Findest du das?
Und wahrscheinlich hat die Polizei 7 Stunden gebraucht, bis sie da irgendwie vor Ort war, weil sie erstmal verfahren hat oder sowas oder weil das TomTom ausgefallen ist.
In der Bleibtreustraße, Ecke Kudamm. Bleibtreustraße, muss ich direkt mal, Stichwort Kriminalität, unvergessen meine Begegnung, wo ich mal durchgelaufen bin durch die Bleibtreustraße
und auf einmal Flair getroffen.
Flair im Straßencafé saß und ich ihn einfach erkannt habe, er mich natürlich nicht, weil er nicht wusste, wer ich bin, aber ich wusste, wer
ein
er
Glück,
ist.
Ey.
Und dann habe ich aber bei Twitter geschrieben, hey, Flair sitzt gerade in der Bleibtreustraße und danach gab es einen riesen Stress, weil er irgendwie, das kann doch nicht sein, wieso und so. Hat sich ja alles zum Glück geklärt und wir sind mittlerweile richtig dicke. Ich bin auch Teil in seinem Clan und er Teil in meinem und so. Aber Bleibtreustraße, muss ich immer dran denken, dass Flair da saß. Und die müssen ja diesen Typen diesen Geldtransporterfahrer müssen die ja ausgekundschaftet haben, damit die, das war beim Befüllen eines Geldautomaten der Volksbank, morgens irgendwie um 9. Und das ist so ein Coup, die hatten so Bauarbeiterjacken an, in Orange, und haben das
also da richtig... Also wie im Film, tatsächlich.
Der Transporterfahrer, deswegen habe ich das auch nicht weitergeteilt, das Video, weil das ist schon ein bisschen schrecklich, da liegt einer am Boden, der so halb sich aufstützt, wo ich nicht genau wusste, ob der verletzt ist, wahrscheinlich einer der Transporterfahrer, der da irgendwie auf dem Boden lag. Deswegen fand ich es halt irgendwie nicht so richtig mega lustig.
Ist auch nicht wirklich witzig. Ich finde es nur einfach so krass, dass das irgendwie immer noch so, also das sah einfach so surreal und absurd aus irgendwie. Keine Ahnung. Jan, alles gut bei dir? Du winkst ja die ganze Zeit.
Ja, hier ist gerade meine Betreuerin, Zivildienstleisterin reingekommen und fragt, ob ich die Erwachsenenwindel gewechselt haben möchte. Ich möchte jetzt nicht die Windel gewechselt haben, bitte. Möchte ich jetzt nicht.
Was ist nach der Sendung?
Machen wir nach der Sendung. Nee, aber das Krasse ist, dass das einfach ein Verbrechen ist, was so nur in Berlin gibt, der Stadt mit dem Poker, weißt du, die haben mal so ein Pokerturnier überfallen, dann gibt's andauernd irgendwie so einen fetten Tunnel durchbohrt, um in den Schließfachraum von irgendeiner Bank zu kommen. Solche Sachen, diese Mühe, die man sich da macht in Berlin. Dann diese Goldmünze klauen aus dem Bodemuseum. Das macht
unglaublich. Es sind einige Geschichten. In Berlin ist immer was los.
Ist das vielleicht die Rache von irgendeinem Clan wegen dieser Razzia einen Tag vorher, dass sie gesagt haben, okay, jetzt gibt's Rache, jetzt machen wir erstmal, jetzt, das ist auf jeden Fall mega aufwendig. Wäre mir viel zu stressig. Kann man nicht irgendwas mit Bitcoins machen? Da musst du auch nicht raus bei dem Wetter. Ist doch auch mega unangenehm.
Also das waren so alte Schule-Gangster noch. Richtig so Verkleidung und das richtig gut durchdacht. Also auch ein bisschen Respekt davor, aber andererseits natürlich auch total scheiße, wenn Leute in Mitleidenschaft gezogen werden. Kann man jetzt weder verherrlichen noch gutheißen. Auf alle Fälle, wo wir gerade bei Berlin sind. Ich habe gestern Abend endlich diese tolle Doku gesehen, die heißt B-Movie. Muss ich kurz mal einwerfen. Berlin zwischen 79 und 89 aus der Sicht von Mark Reeder, einer prägenden Person, sag ich mal, aus der Szene damals. Jedenfalls jemand, der ganz umtriebig war. Nick Cave hat bei ihm gewohnt. Ganz viele Originalaufnahmen aus der Berliner Zeit, als Berlin, sag ich mal, die große faszinierende Stadt war, als David Bowie hier gelebt hat und ähnliche Sachen passiert sind. Man sieht Nena Annette Humpe, man sieht irgendwie Blixer Bargeld. Das ist ein Zeitdokument, was wirklich faszinierend ist. Und es gibt gerade umsonst diese schöne Dokumentation bei einem großen Streaming-Anbieter, einer Prime-Version, also zu gucken.
Da darfst du den Anbieter, den Markennamen nicht nennen?
Sage ich Amazon Prime. Ich weiß ja immer nicht, ob man hier so... Auf alle Fälle gibt es da B-Movie. Ist echt ein tolles Dokument. Man sieht die Ärzte in ihrer Anfangszeit. Man sieht Christiane F. im Club. Ganz wenig Szenen wurden dazu gefilmt im Stil der alten Aufnahmen, um so eine runde Story draus zu machen, aber es ist wirklich eine tolle Dokumentation. Wurde mir schon oft ans Herz gelegt, jetzt habe ich sie gestern mal gesehen und da sieht man so, was an Berlin so faszinierend war. Und die Doku hört gerade da auf, wo Techno anfängt, was die nächste große Revolution war. Berlin war auch wirklich eine prägende Stadt für Musikgeschichte und ganz viel und irgendwann konnte Berlin einfach nicht mehr. Berlin hat mir einer geschrieben oder du hast es mal in der Sendung gesagt, Berlin hat Berlin nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen momentan, ist ja auch eine zerrende Zeit und so eine Stadt, die eigentlich davon lebt, dass ja viele Menschen und viel kultureller, sage ich mal, Input ist, die auf einmal das nicht mehr machen kann, die ist dann auch nur noch grau und abgekämpft und voller Baustellen und nervt und ist scheiße und ist laut und ist hässlich und die Leute sind auch unfreundlich. Aber man darf nicht vergessen, was diese Stadt alles schon durchgemacht hat.
Ich würde sagen, eine neue Epoche von Berlin beginnt jetzt mit Veröffentlichung der Unfucked-Doku, weil das hat, ich glaube, wenn das noch ein paar Multiplikatoren sich angucken, diese Joint Plus Doku, die wir vor zwei Sendungen empfohlen haben in aller Breite, dann kann es sein, dass in Berlin wirklich dass Dinge mal in Frage gestellt werden. Die letzten 10 Jahre ist ja mit dieser Philosophie, ist man in Berlin ganz gut durchgekommen, dass man da irgendwie, solange das Ideal stimmt und man irgendwie durchscheinen lässt, dass man es ja gut meint, dann klappt das schon irgendwie, selbst wenn es im Kern alles nur so neoliberale Wirtschaftsscheiße ist und es am Ende auch nur um Kohle verdienen geht. Ich glaube, das kann sich ändern in Zukunft.
Ich finde es ganz gut, wenn die Berlin nicht mehr so eine Monopolstellung hat. Und andere Städte auch mehr, sag ich mal, mehr erblühen und sich auch mehr Subkulturen.
Das ist ja auch
immer mehr der Fall.
Hat nicht eine andere Stadt Bock, auch so ein bisschen scheiße zu werden im Abgang?
Nein, aber ich meine, Berlin hat unheimlich viel tolle, also ich wäre gerne in Berlin gewesen, als zum Mauerfall um diese Zeit herum, hätte ich mir einfach gerne für 10.000 Euro eine 600 Quadratmeter Altbauwohnung in Neukölln gekauft oder ähnliches. Das sind halt so die Gedanken, die ich so habe. Und auch so ist das eine spannende Zeit hier gewesen. Und 15 Jahre wohne ich hier. Ich kann jetzt auch nicht nur schlecht über diese Stadt reden. Trotzdem hat mich auch selbst neulich Tommy Schmidt, unser lieber Kollege, angerufen und einfach so gefragt, Olli, warum wohnst du eigentlich immer noch in Berlin? Und das war ich so, sonst noch was? Er so, ich wollte das einfach nur mal wissen. Also es ist wirklich für viele auch ein Phänomen. Ich finde es aber auch irgendwie komisch, wenn du nach Berlin ziehst, bist ein Zugezogener und dann reicht dir die Stadt und dann ziehst du es im Berliner Umland nach Brandenburg oder so. Das macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn, habe ich mir überlegt. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe gleich ein bisschen was auf dem Zettel stehen, was ich besprechen muss, Olli. Es wird gleich vielleicht ein kleines bisschen ernster hier in der Sendung.
Ich sehe auch gerade, du hast gerade kurz was zu tun. Da ja. Will ich nicht. Wir machen mal ein bisschen Musik. Was hältst du davon?
Ja, ich mach mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz hier was klären.
Genau, ich pack mal, jetzt wo wir gerade sind, Monolink ist ein Berliner Techno-DJ, der macht aber nicht nur Techno, sondern hat tatsächlich auch geile Songstrukturen, finde ich. Ein neuer Song von ihm heißt Other Side. Monolink mit Other Side packe ich auf die Liste, richtig guter Song. Außerdem noch ein Northern Soul-Klassiker, Nolan Porter mit If I Could Only Be Sure. Northern Soul, in England entstanden, eine Musikrichtung 60er Jahre Subkultur, hängt mit, es geht eigentlich darum, alte längst vergessene Soul-Klassiker, meistens amerikanische, neu zu entdecken. Und es gab ganz tolle in den 90ern Northern Soul-Abende in Hamburg, auch im Molotow und ähnlichen Läden, denen ich beigewohnt habe. Und da ist mir dieser Song irgendwann das erste Mal aufgefallen. Nolan Porter, If I Could Only Be Sure, liebe ich immer noch. Die beiden Songs packe ich auf die Fidi- und Bumsi-Liste.
Bis gleich bei Fest und Flauschig, hier in ihrem Spotify.
Willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch auf hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Es ist Sonntag.
Es ist fest und flauschig. Es ist Spotify-Time, es ist der 21. Februar. Ich muss mich entschuldigen, ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Ich befinde mich gerade im Studio in Köln, in Ehrenfeld. Und hier kam gerade eine Kollegin rein und hat sich gewundert, warum ich noch hier sitze, weil ich der Letzte war. Und jetzt muss ich gleich die Alarmanlage abschließen. Ich weiß aber gar nicht, wie das geht. Oh Gott,
das ist
Gott.
Sonst schlaf doch einfach da über Nacht.
Bleib
doch
da. Ich erst einmal gemacht. Ich habe erst einmal im Studio geschlafen, als Donald Trump gewählt wurde. Das war überhaupt eine ganz im Nachhinein total bizarre Nacht, weil ich glaube,
ich kann mich dran erinnern, ja.
Weil erstmal haben wir alle da unten in so einem Set gesessen. Ich glaube, Julia Becker war dabei und Max und noch ein paar Kolleginnen und dann kam irgendwann noch Hazel Burger, unsere inzwischen hochschwangere. Ich glaube auch Podcast-Kollegin. Ich weiß gar nicht, ob sie damals mit ihrem Lebensgefährten und jetzt Ehemann da war, ich glaube schon, ganz merkwürdig. Und dann war ich so kaputt und alle waren so enttäuscht und habe ich da geschlafen. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen und habe danach auch mir geschworen, da nie wieder zu schlafen. Also was heißt da, jetzt hier auf meiner Chaiselong. Und das Blöde ist, wir haben jetzt hier Mäuse im Studio und zwar richtig viele. Und letztens, das kann ich vielleicht mal aus dem Mäusekästchen plaudern, eine ja. Kollegin, die sich eigentlich immer gut mit den Mäusen versteht, hat eine Mausefalle unterm Kühlschrank gecheckt, um da irgendwie zu gucken, ob eine Maus da ist. Und dann war eine da und die ist aber gestorben. Und dann, also lag da tot. Oder bewusstlos. Oder hat einfach sich den Suff ausgeschlafen. Kann auch sein.
Vollgefressen. Dick und vollgefressen.
Ja, und dann war die ganz traumatisiert. Und apropos, das ist wirklich, ich muss das ein bisschen anonymisieren. Ich habe mal bei einer Fernsehsendung gearbeitet. Sehr lange. Und in dieser Fernsehsendung gab es auch ein eigenes Studio. Und irgendwann hieß es nicht Mäuse, sondern scheiße, wir haben Ratten. Und dann wurden Rattenfallen aufgestellt und jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Also es gab da jemanden, der in leitender Verantwortung war, der dann gesagt hat, stell doch mal Kameras auf an die Rattenfallen. Und dann sind da tatsächlich, und es waren so Klappfallen, also wo die Ratten wirklich totgegangen sind, richtig schlimm. Und dann hieß es am nächsten Tag, es sind ein paar Ratten in die Falle gegangen und wir haben auch Videomaterial da. Und dann saßen wir da in einer Konferenz und haben uns diese wurden dann von dem Vorgesetzten dazu angehalten, jetzt gemeinsam diese Rattenfallen-Videos sich anzugucken, wo man dann angucken konnte, wie die Ratten da sterben im Studio. Das fand ich im Nachhinein ziemlich ekelhaft. Und so, dass ich offensichtlich auch heute noch davon leicht antraumatisiert bin.
Das klingt auch nicht so richtig geil. Ich meine, Rattenfallen, okay, wenn es echt nicht anders geht, ja, aber ich will mir nicht noch Videos davon angucken. Ich muss das jetzt nicht irgendwie als Zeitgeschichte dokumentieren. Jan, ich bin übrigens auch so fertig. Ich hatte gestern Zoom-Konferenz und Microsoft-Dings-Konferenz und abends noch Elternabend. Ey, drei Konferenzen. Ich war nur vorm Rechner. Das saugt dir so viel Energie. Ich habe es eigentlich sehr gut vermeiden können, in diesen letzten Jahren so viele Zoom-Konferenzen zu machen. Aber wenn du einen ganzen Tag vor diesem Rechner sitzt und redest, in diesem, das ist wirklich, es zermürbt dich mehr als viele andere Sachen. Es hat also wirklich mir komplett, ich war komplett am Ende gestern Abend.
Das habe ich auch, ich habe auch schon gemerkt, dass ein Zoom-Konferenzen und Arbeiten im Homeoffice in Anführungsstrichen fertiger machen als sonst, weil man geht mit so einem niedrigen Adrenalinpegel rein, ist meistens untenrum nicht angezogen und macht sich nur obenrum so ein bisschen schick und ist aber dann wirklich, weil alle denken, ja, man ist ja eh zu Hause, dann können wir jetzt ja auch einfach hier die ganze Zeit vorm Rechner hängen. Man ist von morgens um 9 bis abends um 9 in irgendwelchen komischen Konferenzen und man redet auch mehr als vorher und irgendwie weniger coole Sachen als vorher, weil alle denken, jetzt wo hier Zoom-Konferenz ist, kann man diese geilen Späße, die Konferenzen eigentlich so ausmachen, weswegen ich Konferenzen gerne mache, das wird einfach weggelassen bei Zoom-Konferenzen. Es werden nur Business-Sachen betalkt und zu Hause und zwischendrin ab und zu kommen dann so Sätze wie, ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen oder ich mache mir mal kurz Shivapchichi warm. Man kommt aber nicht aus der Wohnung raus. Es ist komplett toxisch.
Ja, und man fängt ab und zu, ich habe dann auch noch so, manchmal redet man so merkwürdiges Zeug oder bringt es falsch rüber und man ist mit 8 Leuten in einer Konferenz und man merkt so gerade, dieser Satz, weil man gerade erst eine halbe Stunde wach ist, der war irgendwie falsch oder ist nicht richtig rübergekommen. Ich mache vielleicht dieses Jahr, kann ich ja mal erzählen, vielleicht noch 2 schöne Projekte über, ja. Die habe ich gestern und vorgestern geredet.
Es war so ein Geheimprojekt, was du angekündigt hast, was du mir nicht verraten wolltest. Kannst du das jetzt hier revealen im Podcast?
Nee, aber ich mache vielleicht eine Dokumentation wieder und ich mache noch eine kleine Serie vielleicht. Und in dieser Dokumentation, da habe ich so geredet ich will gar nicht so viel erzählen darüber, weil es noch gar nicht, irgendwie noch nicht einen Drehtag
gemacht
wurde.
Welches Thema? Was ist das Thema? Sex, Podcast.
Was ist denn, wenn ich jetzt sage, wenn ich Deutschland sage?
Deutschland? Ja, da würde ich sagen, habe ich mal ein Buch drüber geschrieben. Hättest du das mal gelesen besser, dann wärst du gut vorbereitet.
Habe ich gelesen, da habe ich gedacht, auch der Spinner kommt jetzt zu mir in die Sendung. War ich damals nicht so überzeugt von. Habe ich auch schon 3-mal gesagt, will ich auch gar nicht immer betonen, weil es so doof rüberkommt. Ich weiß, dass das Buch auch halbwegs witzig war. Damals habe ich das Hörbuch gehört im Auto zu auf Tour und dachte, ja, gar nicht mal so witzig. Aber ich weiß, dass dafür fand ich immer noch, bin ich großer Fan von Klassenreise mit Klaas Häufer Umlauf und dir den ersten Teil, um jetzt mal auch kurz wieder zu entkräften, Förderklasse, der erste Teil, geliebt, ganz groß, kann man auch kurz sagen, aber darum geht's nicht. Es ging eigentlich um was ganz anderes, dass ich komplett fertig war nach diesem Zoom, Microsoft und Where It Be ist noch so eine neue Plattform oder so ähnlich. Kennst du die auch schon? Da war ich gestern.
Nee, ich habe mich gerade mit OnlyFans angefreundet, weil ich einfach gucken will, wann so die ersten Leute aus unserem Promi-Freundeskreis da so reintröpfeln, um sich da noch ein bisschen Kohle
nebenbei
zu verdienen bei OnlyFans. David Hasselhoff ist jetzt bei Cameo. Von dem kann man jetzt auch irgendwie für, ich glaube, 500 Euro
Schwanzbilder kaufen für $50.
Handsignierte Schwanzbilder kaufen mit personalisiert.
Hast du gestern eigentlich die Ankunft des 2,5 Milliarden teuren Roboters
das der NASA
auf dem Mars?
Hab ich auf dem Zettel stehen. Ich habe bei der Stiftung Planetarium Berlin den YouTube Livestream gesehen. Super lustige, mega gute, nette Nerds. Einer aus der Schweiz, einer saß in Münster, saß in Berlin und haben das wirklich ganz toll gemacht. Hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht und habe ich gestern
geguckt. War enttäuscht, dass man von der Landung nichts gesehen hat. Als der Typ dann meinte, es gibt natürlich keine Bilder, habe ich gedacht, krass, es gibt natürlich keine Bilder. Ich habe gedacht, es gibt natürlich Bilder. Natürlich haben die irgendwie 56 Millionen Kilometer entfernt keinen Typen dabei, der mit dem Handy das alles mitfilmt. Das hätte einem eigentlich auch klar sein müssen. Aber ich war auch schon sehr müde gestern Abend.
Nee, und das Bizarre ist ja diese Zeitverschiebung. Also, dass du durch die Entfernung vom Mars, weil das so weit weg ist, eine Zeitverzögerung von 11 Minuten hast. Also, du sitzt im Kontrollzentrum da irgendwie in Houston bei der NASA oder in Berlin im Planetarium oder in Münster oder in der Schweiz und interessiert sich dafür, sitzt vorm Fernseher und weißt, jetzt, in diesem Moment, ist auf dem Mars dieser komische Perseverance ist wahrscheinlich gelandet. Dann dauert es aber 11 Minuten, bis du Bilder von dieser Landung siehst oder das Signal von der Landung bekommst. Da weißt du aber, wenn du diese Signale hast, ist das auf dem Mars schon wieder 11 Minuten weiter. Da frage ich mich, liegt es daran, weil Funkwellen fliegen doch genauso schnell wie Licht. Ist das Lichtgeschwindigkeit? Ist der Mars 11 Minuten von uns entfernt, lichtgeschwindigkeitsmäßig?
Keine Ahnung, der ist 6 oder 7 Monate, glaube ich, geflogen, dieser Roboter, bis er da angekommen ist am Mars, oder? Habe ich da jetzt eine falsche Zahl.
Mars,
ich glaube,
Entfernung, warte, man muss sich doch nicht...
Also zum Mars, du musst ja auch bedenken, das ist nur in alle 16 Jahre, der Mars hat ja auch seine Ellipse, oder wie das heißt, in der er sich bewegt, ist er 56 Millionen Kilometer entfernt. Er entfernt sich ja noch weiter. Er ist alle 16 Jahre, glaube ich, kommt er an einem nächsten Punkt, an dem man die Möglichkeit hat, ihn am besten zu besuchen.
Alter, ganz kurz. Der Mars ist 254 Millionen Kilometer entfernt. Die durchschnittliche Kommunikationszeit beträgt 28 Minuten, also ja gut, also 14 Minuten durchschnittlich. Zwischen 11 und 14 Minuten hin und zurück 28 Minuten. Also wenn du dem Mars Rover sagen willst, ey, herzlichen Glückwunsch, 14 Minuten hin, und dann er sagt Dankeschön, 14 Minuten wieder zurück. Und dann, das ist eine bizarre Vorstellung, die wirklich, wenn man sich das überlegt, alles, was man so im Kopf hat über die Vorstellungen von Raum und Zeit, so ein bisschen strapaziert. Auf dem Mars ist es jetzt 11 Minuten Lichtgeschwindigkeit, also so schnell, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, von uns entfernt. 11 Minuten, es ist was passiert. Wir erfahren das aber erst 11 Minuten später.
Da kann man sich die philosophische Frage stellen, was ist eigentlich jetzt?
Ja,
was ist eigentlich das jetzt?
Genau, was ist, haben sie auch gemacht gestern, was ist eigentlich live? Ist man denn eigentlich dann live dabei? Eigentlich ist es nicht live, sondern so live, wie es eben geht. Man bekommt mit, wenn wir wissen auf der Erde, was vor 11 Minuten auf dem Mars passierte. Wenn er da oben einen Auffahrunfall macht mit irgendeinem Stein oder einem Krater, dann erfahren wir das erst 11 Minuten später, obwohl das jetzt in dem Moment passiert. Das ist schon echt. Passiert es überhaupt jetzt?
Ich verspreche mir ehrlich gesagt, aber ich sag mal als Hobby-Astrologe und Astronom, sage ich da, ich verspreche mir nicht so viel von der Mission. Weil das dauert erstmal bis 2030, bis so richtig geile Erkenntnisse rüberkommen, haben die gestern auch gesagt. Also 9 Jahre warten. Und für mich sieht man keine Fußspuren, man sieht keine Anzeichen von Leben oder ähnlichen. Es ist einfach bis jetzt, also ab und zu liegt da mal so ein Stein rum, gestern wurden ja gleich 3 Bilder gezeigt. Und dann habe ich noch erfahren, dass die Sonne weiter entfernt vom Mars ist als von der Erde. Stell dir mal vor, wir siedeln da über und dann ist das da mega Ostblock DDR 1985 stimmungsmäßig so. Und immer, ey, ist ja mega grau hier. Und das mal wieder voll die scheiße Idee gewesen, Alter. Elon Musk, Alter, kiss my ass. Kann ja auch alles sein. Nur weil der Mars jetzt irgendwie die nächste Möglichkeit wäre, die man sich mal angucken sollte, muss man jetzt auch mal den Ball flach halten. Ich würde mich erstmal freuen, wenn wir auf der Erde hier einige Sachen hinkriegen. Ich finde das geil, dass wir da hinfliegen. Ich finde es auch cool, dass da so, ich meine, die Araber sind da, die Chinesen, Elon Musk kommt auch noch mit so einer derbe geil mit Graffiti die besprühten Rakete, alle machen so ein derbes Rennen.
Das schräg aufgesetzte Baseballmütze, das Elon Musk.
Und alles ist, aber ich verspreche mir nicht so viel. Ich fand das auch gestern cool, aber diese Euphorie, weil erstmal A, kriegen wir das sowieso nicht mehr mit, wenn das Teil besiedelt wird, und B, sieht das bis jetzt noch nicht so geil aus. Die müssen erstmal mega bauen, bevor ich einen Fuß darauf setze. Muss ja erstmal, auf alle Fälle müssen da derbe Vergnügungsparks und geile Infrastruktur, ein gutes Sozialsystem, nette Menschen und,
Clubs,
und geile
paar Clubs.
Ja. Clubs und sowas musst du alles, so wie Berlin zwischen 79 und 89. Nein, aber ich erwarte nicht so viel von der ganzen Mission. Ich merke nur, dass das unheimlich viel Geld kostet. Und von mir aus können die das machen. Aber was das bringen soll, das werden wir später.
Ja, aber wenn du eines Tages ist da ein Club auf dem Mars, und Underground Club noch, aber am Anfang ist, der fängt ja klein an. Und dann, du bist einer der ersten, der angefragt wird von irgendeinem ausgestiegenen Booker. Wo ist der denn jetzt? Wo ist Philipp Stürer jetzt? Ah, der ist ja auf den Mars gezogen.
Der ist nur noch auf dem Mars Konzerte. Und dann muss ich 6 Monate fliegen, ey, und komm da erstmal an und muss ein Jahr wieder aufgepäppelt werden.
Und dann gibt's erstmal einen riesen Rechtsstreit. Die Veranstaltungsbranche auf dem Mars wird erstmal angeschrieben von den Erben von David Bowie. Weil wegen Live on Mars und auch wegen Ground Control to Major Tom wird einfach mal geklagt, weil der hat wahrscheinlich irgendwie so super schwierige Erben, und sobald die ersten Besiedlungen, sobald die erste Musik auf dem Mars gespielt wird, gibt's erstmal Schwierigkeiten.
GEMA.
Genau. Der Mars darf nicht besiedelt werden, bis die Rechtsstreitigkeit mit der GEMA nicht geklärt wird.
Ja, genau, wegen Mucke. Und mit YouTube auch. Und Facebook mal überlegt auch erstmal, ob sie nicht da die Seite dicht macht oder ob Mars.
Ja, dann gibt's noch Schwierigkeiten mit der Telekom, weil die überlegen, ob sich das lohnt, da Glasfaser hochzulegen oder ob man das noch irgendwie über keine Ahnung, über die alten BTX-Leitungen noch machen kann, Internet und sowas.
Was ist denn das erste Gebäude, was die da hinstellen sollen? Erstmal ein Lidl oder so vielleicht.
Chibo.
Lidl und einen großen Parkplatz.
In Chibo.
Oder ein Chibo. So eine schöne, als allererstes gehört da so eine Einkaufsstraße aus Baden-Württemberg hin. So eine schöne kleine mit dem Karstadt.
Von diesem Typen, der überall in Deutschland in den kleinen und Großstädten diese Arkaden hinbaut. Berlin-Arkaden, Spandau-Arkaden, Mars-Arkaden.
Was ist der 1-Euro-Shop?
Mit einem Teddy. Und unten ist im Food Court, gibt's dann irgendwie so die abgestandenen Cheeseburger. Wo die Leute geschult werden für den Mars und für die, wir haben hier bei McDonald's, haben wir entwickelt in der Zentrale in Atlanta, haben wir entwickelt, wie wir den Cheeseburger auf dem Mars so schmecken lassen können, Wie auf der Erde, das ist aber super. Ja,
aber ich glaube, das wird wirklich eine Diskussion. Wenn es dann irgendwann heißt, alles klar, wir haben die Raketen, wir haben die Möglichkeiten, ist ein mega Aufriss auf dem Mars. 6 Monate hinfliegen, die ganze Scheiße ins Raumschiff, dann können immer nur 3 Leute. Was machen wir als allererstes dahin?
Subway.
Das wird auf alle
Fälle... Subway. Ja, das, Subway.
Auf alle Fälle als allererstes ist da so eine App, wo du dir dann überall so Roller natürlich auch holen kannst, damit, weil das ist mega groß ist, die ganze Scheiße.
So ein Leimroller?
Leimroller überall auf dem Mars, sonst noch nix. Weißt du, aber womit fängt man an?
Ja, das ist richtig. Ja, bei SimCity früher habe ich immer erstmal Straßen gebaut. Und dann habe ich so Quadrate, also wie so ein Schachbrett oder manchmal auch mal ein bisschen wie so eine mittelalterliche Stadt und so. Und dann habe ich da rein dann Sachen gesetzt, früher bei SimCity. Aber gibt's nicht sowas? Gibt's da bestimmt ein Computerspiel, wo man Planeten besiedeln kann?
Also so wie ich die Menschheit einschätze, würde das ist ein Abwehrsystem gegen Außerirdische, so Waffen oder so da aufbauen, eine Raketenabwehrzentrale als allererstes.
Ja, und wenn man auf dem Mars so eine kleine Siedlung hat, dann gibt's auch relativ schnell so Distinktionsbewegungen gegenüber der Erde, weil am Anfang ist man aufeinander angewiesen, so ein bisschen, ja, so eine Kolonien halt. Am Anfang ist das, ist ja nur, dass da oben kein Völkermord zum Glück passieren kann, weil es nur Steine gibt und vielleicht Bakterien. Und dann ist man am Anfang noch angewiesen auf das Mutterland beziehungsweise den Mutterplaneten und irgendwann emanzipiert man sich dann da oben auf dem Mars. Und hat man keinen Bock mehr auf den Scheiß, was da auf der Erde passiert. Da hat man da oben eine eigene Mars-Community über mehrere
Generationen. Das ist nämlich das, was ich denke. Wenn die Leute jetzt schon so abflashen und so, ich habe so gelesen, oh Alter, Wissenschaft, das ist das Allergeilste und cool und der Mars und das ist der erste Step. Das bedeutet doch einfach nur, dass die Leute jetzt langsam anfangen, die Erde immer mehr zu entwerten. So nach dem Motto, ah, sind ja sowieso alle bald auf dem Mars. Ich finde deswegen erstmal noch alle den Ball flach halten, weil das dauert ewig. Und jetzt schon die Erde abzuschreiben, weil man denkt, geil, das war gestern mit diesem Roboter der erste große Step. Ich wollte nur für alle sagen, die jetzt gleich denken, dass sie selber mit dabei sind, wenn bald der Mars besiedelt wird. Lass uns das doch erstmal alles angucken und uns um Sachen auch kümmern, die hier gerade momentan...
Was ich aber bei dieser Mission total spannend fand, dieser Perseverance, dieser Roboter, der jetzt gelandet ist, der sammelt Gesteinsproben. Der hat so eine Kartusche, wo er so 47 Gesteinsproben nehmen kann, das alles immer mit 11 Minuten Verzögerung gesteuert von der Erde, mega aufwendig. Und wenn er so Gesteinsproben genommen hat, so kleine Bohrkerne, in der Größe von so Reagenzgläsern, entnimmt er, dann werden die luftdicht versiegelt. Und weißt du, was er dann damit macht?
Na?
Der lässt die einfach fallen auf den Boden. Und dann gibt es die nächste Mars-Mission, die die Koordinaten von diesen fallen gelassenen Reagenzgläsern, von diesen Gesteinsproben hat. Dieser Roboter, der wesentlich einfacher ist, sammelt diese Gesteinsproben ein und packt die in eine andere Kartusche und dann geht das Ding zurück zur Erde. Und das ist das, was wir wahrscheinlich noch mitbekommen werden. Wir werden, ja, wenn alles
das gut... Das wird so 10 Jahre ungefähr
dauern. Aber das ist doch total spannend, dass wir dann zum allerersten Mal auf einem anderen Planeten... Gesteinsproben oder Material von einem echten anderen Planeten haben.
Wieso gibt's auch vom Mond? Gab's da auch schon
Gesteinsproben? Der Mond ist aber kein Planet, ist ein Himmelskörper, der um die Erde rumschwirrt. Okay. Aber der Mond ist lächerlich, da kannst du mit der Linie 18 kannst du da hinfahren, wenn du irgendwie jede zweite, eine fährt nach Bonn in Köln und jede zweite fährt zum Mond.
Zum Mond. Aber alle Fälle, natürlich ist es auch ein bisschen spannend. Ich wollte nur sagen, dass man, ach, du weißt, ich wollte noch ein bisschen Quatsch reden.
Nee, aber
ey, hast du auch,
weißt du, was ich jetzt dann, als ich dann gestern Abend eingeschlafen bin einschlafen wollte, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Weißt du, dass die Russen schon mal auf der Venus waren, dass sie Fotos gemacht haben von der Venus?
Wer?
Die Russen.
Die Russen haben Fotos auf der Venus
gemacht. Ja, die Russen waren auf der Venus drauf, du.
Verstehe.
Und dann haben die wohl so einen mit so einem großen Foto Spektromaten sind die da rumgeflogen. Der ist dann irgendwie wohl verglüht in der Atmosphäre, hat aber noch als letzten Lebensakt noch schnell Fotos rübergefaxt an die Russen. Und die sind wohl im Besitz als weltexklusive Spezialität. Die Russen wissen als einzige, wie es aussieht auf der Venus.
Und wollen die aber nicht mit anderen Leuten teilen.
Alles voller Venushügel.
Und auf dem, wo ist der Planet, wo es immer Diamanten regnet? Jupiter, ne? Da ist es doch, glaube ich, so.
Nee, Jupiter ist, glaube ich, der Gasriese. Ey, apropos, ich wollte jetzt gerade Saturn sagen. Weißt du, was ich für einen weirden Traum heute Morgen hatte? Ich habe heute Morgen in der REM-Phase, ich bin nochmal eingeschlafen, ich bin heute Morgen aufgewacht um 4, konnte erstmal nicht schlafen, da habe ich 2 Stunden wachgelegen, habe mich hin und her gewälzt und um 6 bin ich nochmal eingeschlafen, so bis 11 ungefähr. Und dann habe ich geträumt heute Morgen vom Saturn in Köln am Hansaring. Es gibt in Köln, gab's mal so
ein... Na klar, das ist der größte Plattenladen Deutschlands gewesen. Das Saturn, dieses Haus auch oben da genau. In Köln, natürlich am Ring oder wo das ist.
Am Hansaring in Köln, das war wirklich mal so, ich würde sagen, 30 Jahre lang ein absoluter Hotspot für Musikfreunde. Gib zu, du hast da bestimmt entweder schon mal eine Autogrammstunde...
Ey, wenn ich in Köln war, da habe ich da Vinyl, die hatten die größte Vinylabteilung. Das war ein legendärer Laden damals.
War eine Zeit lang das Hochhaus am Hansaring in Köln, eines der höchsten Häuser, ich glaube sogar Europas. Ich habe mal gelesen, da war zur Nazizeit auch irgendwie in Konzentrationslager untergebracht und dann irgendwann einen riesen Plattenladen. Und als die goldenen 90er Jahre, als Dieter Gorni noch mit Viva am Mediapark war, dann hat er irgendwie Bernd Eichinger sein Cinedom-Kino aufgemacht für seine Premieren mit Konstantin-Film. Und Eins Live war ein Haus weiter, also als Köln wirklich so die 90er Jahre Medienmetropole war. Da war das ein Katzenwurf entfernt, das Hansaring, Saturn-Ding am Hansaring, der Plattenladen schlechthin. Und ich habe geträumt, dass ich da drin war und dass der komplette Laden komplett leergeräumt war, wegen Corona. Nur noch zwei Mitarbeiter, da wo die Computerspiele früher waren, war nur noch eine leere Wand, alle haben alles rausgetragen. Es gab nur noch Haushaltsgeräte, Föhns und Kaffeemaschinen. Ansonsten nur zwei Mitarbeiter, die gesagt haben, was wollen Sie denn hier? Die meisten machen Click und Collect online, wir haben gar nicht geöffnet. Habe ich wirklich heute Morgen sehr lebensecht geträumt und bin mir nicht sicher, ob das nicht eventuell sogar Wirklichkeit ist, dass nur noch einen Standort gibt. Es gibt nämlich am Hansaring zwei Standorte. Einen Saturn-Standort, wo Computerspiele und so verkauft werden und einen, wo es Haushaltsgeräte gibt und dass die einen sogar zugemacht haben. Habe ich heute Morgen sehr lebensecht geträumt, komischerweise. Weiß gar nicht, warum.
Was ist das für, was bedeutet das? Der Zerfall der offenen freien Marktwirtschaft, oder?
Nee, ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, ich bin vorgestern zweimal an Videotheken vorbeigefahren, wo ich mir ganz sicher war bei Videotaxi, dass ich da noch ein 50-Euro-Guthaben auf dem Computer habe. Wirklich, ich bin am Barbarossa-Platz vorbeigefahren, ich wusste gar nicht mal, hier war doch Videotaxi, da habe ich doch noch 50 Euro auf dem Computer. Wo sind die eigentlich hin? Wo sind eigentlich meine 50-Euro-Videotaxi? An wen wende ich mich denn da?
Da merkt man, dass du hast Verlustängste vielleicht.
Nein, aber wo sind meine 50 Euro? Ich habe hundertprozentig am Barbarossa-Platz Videotaxi mindestens 50 Euro noch aufgeladen, vor 15 Jahren, die ich nie abgerufen habe. Und jetzt ist der Laden weg. An wen kann ich mich denn da wenden?
Muss mal googeln. Es gibt bestimmt noch irgendeinen Typen in so einem Callcenter. Es gibt irgendeinen
Nerd, der den Rechtsstreit durchzieht und dann den Insolvenzverwalter von Videotaxi irgendwie versucht, um in Schlaf zu bringen, weil er seine 50 Euro wieder haben möchte. Und noch so ein Videoladen, wo ich auch irgendwie 20 Euro drin hatte, gibt's auch nicht mehr. Alles zugesprüht. Da waren schon Graffiti-Kids, die da irgendwie ihren Hip-Hop-Tag hinterlassen haben.
Es hat einfach generell alles zu. Ich bin gespannt, was wieder aufmacht, wenn es möglich ist. Das ist ja die große Frage. Was macht wieder auf von diesen ganzen kleinen verschiedenen Läden? Aber ich bin in Hamburg gewesen und bin über die Reeperbahn gegangen. Das war so deprimierend. Diese ganzen Kneipen, die eigentlich 24 Stunden aufhaben, die müssen von innen verschimmeln. Und es ist ja auch wirklich eine triste, trostlose Zeit, um über die Reeperbahn zu gehen. Was ja auch genauso der Fall ist wie in Berlin. Das ist ja da witzig, wenn es nachts pulsiert und die Leute besoffen rum.
Olli, sorry. Ich wurde so angemacht bei Instagram von irgendjemandem. Das habe ich direkt gelöscht, wegen Rülps, weil ich so gerülpst habe. Und da hat jemand.
Ja, ich rülpse auch wieder in letzter Zeit öfter mal, weil ich immer abends Cola trinke.
Ja, ich habe ja aufgehört mit Cola. Du hast einen neuen Biorhythmus, ich habe einen neuen Bierrhythmus. Ich trinke jetzt immer jeden Abend einen halben Kasten.
Einen halben Kasten? Sehr schlau, finde ich gut. Aber ich finde es gut, dass du überhaupt mit Alkohol, also dass du überhaupt ein bisschen Alkohol trinkst, dass du ab und zu mal ein Bier trinkst. Ich habe vorgestern Framing Britney gesehen, die Doku über Britney Spears, die ihr euch auch alle angucken könnt auf Dailymotion und solchen verschiedenen Anbietern. Gibt's die irgendwie?
Illegal. Gibt's die nicht auch legal irgendwo?
Es gibt sie auch legal, aber es ist auch überall schon hochgeladen und man kann sich die angucken. Und es wird die gesamte Karriere und das Ganze drumherum besprochen. Britney Spears auch wirklich White Trash, kann man schon sagen, kommt aus einer merkwürdigen Familie, früh auf die Bühne gezogen worden. Aber was mich am meisten dann doch beeindruckt hat, ist, einerseits lebe ich immer noch gefühlt in den 90er Jahren, im Herzen ist es immer noch 97 und gerade ist die Foo Fighters rausgekommen und ich bin irgendwie Mitte 20, da bin ich halt irgendwo hängen geblieben. Aber wenn man dann zurückblickend guckt, was für eine Verurteilungswelle für so ein junges Mädchen, damals hatte die eine Affäre mit Justin Timberlake, dann hieß es, sie hätte ihn betrogen, sie wäre eine Schlampe. Und was für unglaubliche Schlagzeilen in der Presse stand, was für eine unglaubliche Hetze gegen ein sehr junges Mädchen, die ihren ersten Riesenhit hatte, stattgefunden hat. Wenn man sowas alles sieht, dann sieht man, wie sich die Welt doch zum Glück verändert hat. Auch wenn vieles momentan unangenehm ist, Gespräche teilweise auch sinnlos sind und manche wiederum sehr sinnvoll sind und es am momentan alles sehr schwierig ist, dieses Diskussionsthema um Veränderungen natürlich und auch viel mit sich bringt. So sieht man doch in dieser Doku und wird da Zeitzeuge, wie sich doch die Welt zum Glück geändert hat und wie auch teilweise Leute einfach wirklich so wie so durch die Manege gezogen wurden.
Aber das mit Justin Timberlake, das hat mich wirklich geschockt. Ich habe da bei Twitter so einen Thread gelesen mit den krassesten Aussagen über 15 Jahre. Das habe ich damals zwar wahrgenommen, habe mir da wirklich 0,0 Gedanken darüber gemacht, habe das einfach so hingenommen, wie ich damals auch hingenommen habe, dass Michael Jackson einfach ein Popstar ist und das mit den Kindern, naja gut, das weiß man nicht so ganz genau. genau diesen Effekt, als wir vor 2 Jahren diese Michael Jackson Doku hier besprochen haben oder vor 1,5 ja. Jahren. Das war auch ist auch so eine Altlast, die man so mit sich rumgetragen hat. Und Framing Britney habe ich noch nicht gesehen. Ich habe diesen Twitter Thread gelesen und habe mir danach auch vorgenommen, mir die Doku anzuschauen, weil ich habe das so ganz dunkel. Wir haben damals alle über Britney Spears gelästert und man war irgendwie so immer der coole Justin auf seiner Seite. Aber die Sachen, die ich da gesehen habe, das ist schon echt ganz schön derbe
und cool. Es ist auch eine verlogene Showwelt.
Derbe
und cool. Derbe uncool alles gewesen, aber grundsätzlich ist es auch so eine Welt, wo, wer hat es denn geschafft, wenn man mal überlegt, wer alles gestorben ist an den großen Stars, Prince, Michael Jackson, George Michael, alle möglichen, es ist eine endlose, nur die wenigsten sind irgendwie durchgekommen mit einem normalen, gesunden Seele, sage ich mal. Die meisten sind dabei draufgegangen und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch so eine Stars nicht mehr geben und so eine Welt. Das ist auch wirklich ein Auslaufmodell, weil du dafür zu viel bezahlst, auch mit deinem Leben. Oder die Leute, die heute Stars sind, wie Billie Eilish oder so, die passen vielleicht besser auf sich auf. Aber ich glaube, früher oder später mit ewiger Öffentlichkeit in so einem großen Maße und das von deiner Kindheit auf an, das hinterlässt Spuren so. Ne? Aber es ist eine interessante Doku, die man sich mal gut angucken kann, finde ich. Framing Britney. Über Britney Spears. Sie selber kommen nicht zu Wort, ihr Vater kommt nicht zu Wort. Das sind alles Archivaufnahmen. Es gibt eine richtig große Britney-Bewegung in Amerika. Die hat halt auch viel gemacht für so eine schwulen Community. So starke Frauen sind wichtig für diese Community. Deswegen sieht man da auch viele Fans. Ja, ist nun mal so. Ich finde das alles auch immer so. Ich finde Britney Spears von der Musik her einfach scheiße und kann das nicht so nachvollziehen. Fand die auch nie, hat die nie so fasziniert, bewundert. Ich finde einfach, es ist so ein Zeitdokument, was so zeigt, was... Es ist auch viel alte Welt da drin einfach. Genau, Framing Britney, schaut's euch an.
Ich finde, das ist eine Sängerin für alle Leute, die...
Ja, aber du weißt, was ich meine, es gibt so ja. Cher, Britney... Es war mir gar nicht so bewusst, dass Britney Spears auch in dieser Community eine große Rolle spielt.
Ey, ich habe jetzt ein Bierchen drin, es ist wirklich spät, ich bin müde, ich bin kaputt und so. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde auch Vicky Leandros geil. So, ganz ehrlich. Ich bin aber auch Musical-Fan. Das ist nicht unbedingt abhängig von sexueller Orientierung. Das ist einfach, wenn man Bock auf Power-Music hat und wenn man einfach ein lebensfroher Typ ist, dann steht man einfach auf diese Messages, ganz einfach, so.
Ich bin trotzdem neugierig und würde gerne wissen, wie die Gay-Community entscheidet, das ist einer, der für uns cool ist. So Marianne Rosenberg zum Beispiel wurde immer geliebt von der, ich weiß aber bis heute nicht genau warum, die hat wahrscheinlich coole Sachen gesagt, ist auch eine coole Frau, also ich finde die immer sympathisch. Ich weiß aber nicht, wann die Community sagt, alright, den... Oder die Person oder die Frau oder der Typ, den finden wir dafür cool. Weil es sind ja nicht auch immer homosexuelle Stars, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um viel mehr. Und Britney war auf alle Fälle eine von denen, die wichtig ist.
Ist sie ja, glaube ich, immer noch. Die ist einfach nur diese ganze auch Entmündigungsgeschichte bei Britney, dass sie einen Vormund hat. Und
ja, die sieht aus wie eine verrückte Puppe inzwischen, die ferngesteuert ist und auf irgendwelchen schweren Tabletten ist. Also das ist nun mal so. Ich kann mir auch nicht anmaßen zu sagen, was da los ist, aber irgendwas ist da auf alle Fälle nicht richtig. Genau, Jan, wollen wir noch, bevor wir sind beide müde, heute die großen fünf machen.
Ja, wir haben einen großen Fünf-Vorschlag bekommen, den möchte ich gerne mal abspielen. Vielleicht erkennt, ihr könnt mal raten, von wem dieser Vorschlag kommt. Hier kommt er.
Digga, ich hatte gerade die Idee, die großen 5 Dinge, wo man gedacht hätte, dass sie weg wären und die wiedergekommen sind. Zum Beispiel der Wolf, zum Beispiel, ist wieder da. Oder Vollbärte, weißt du? Oder ja, was es da immer noch gibt, es kommt ja immer so, oder die Robben sterben, man dachte, oder die Wale sind ausgerottet, oder es gibt ja viele Sachen, oder Heavy Metal, weißt du, einfach die großen 5 Sachen, wo man gedacht hätte, dass sie weg wären und ein Comeback haben.
Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag.
Von Porky gewesen, von Deichkind.
Porky von Deichkind, der schon einige richtig gute Vorschläge gemacht hat, unter anderem auch den. Vorher muss ich noch ein bisschen Musik auf die Liste packen und mich nochmal vorbereiten, damit ich eine gute Liste abliefern kann. Traurige Nachricht, vor 3 Tagen verstorben ist Françoise Cactus von der Band Stereo Total, die seit Mitte der 90er Jahre mit Stereo Total tolle Platten rausgebracht hat, aber schon viel länger eine tolle Künstlerin ist, glaube Ende der oder Mitte der 80er Jahre nach Berlin gekommen ist. Die erste Platte damals, habe ich geliebt, wurde in unserer WG rauf und runter gehört, hat mit ihrem Mann Brezel Göring über Jahre hinweg tolle Platten gemacht, war eine ganz eigene Person mit einem unvergleichlichen französischen Akzent, der unfassbar charmant war. Ich durfte die Band zum Glück ein paar Mal live sehen und ist viel zu früh mit 57 Jahren gestorben. Hört ihre Musik, hört euch Stereo Total an. Ich packe den großen Hit Liebe zu dritt und von der letzten Platte Die Dachkatze auf die Fidi und Bumsi.
Ach komm, dann lass mich auch noch 2 Songs von Stereo Total drauf tun. Merkwürdigerweise habe ich auch einige Gefühle dazu, obwohl wir normalerweise sehr unterschiedliche Musik haben und mit unterschiedlichen Gefühlen ja. Musik verbinden. Aber auch auch bei mir, auch mich hat das sehr getroffen, als die Nachricht rauskam, ist jetzt zwei, drei auch Tage
viel
her.
Zu früh und
viel zu früh und viel zu schnell und es ist wirklich ganz tragisch und auch ganz tolle Interviews.
Das ist wieder
Interviews.
Mal der Scheiß Krebs, das ist öffentlich bekannt, deswegen kann man das sagen.
Toller Humor, tolle Frau, tolle Musik. Ich möchte schön von hinten.
Toller Song auch. Stereotype. Auch ein Hit von der ersten Platte.
Genau, und einfach, weil es, ach komm, wir tanzen im Viereck. Einfach weil es
ja, ein weiterer großer Hit.
Weil
auch die nur sind die alle Hits sehr lohnenswert.
Nur die Hits. Françoise Cactus und Stereo Total in Gedenken und wir sind gleich wieder da mit den großen fünf und wir vielleicht so ein kleines bisschen, weil du dich schon drauf, weil du weißt, schon weißt, was einen erwartet, bräuchte ich so ein bisschen Vorbereitung noch auf meinen runden Jubeltag. Ich werde ja jetzt 30 übermorgen.
Soll ich dich wieder überraschen in der Sendung? Soll ich wieder, wie ich das schon so oft gemacht habe, hier richtig ein Feuerwerk abschießen?
Nee, bitte nicht. Oh Gott, haben wir Sendung an meinem Geburtstag? Hoffentlich nicht. Nee, haben wir nicht. Oh.
Möchtest du vielleicht deinen Geburtstag die gesamte Sendung als Pivoyan moderieren?
Wenn ich das darf. Viele Leute haben sich das gewünscht, wenn es die kleine Sendung ist.
Frank-Walter Steinmeier persönlich hat sich bei mir bedankt, dass ich irgendwie das unterbunden habe, wenigstens mal für eine Sendung. Jan, du kannst machen, was du willst. Vor allem, ganz kurz mal, viele haben gesagt, danke. Viele haben aber auch gesagt, lass Jan das weitermachen.
Lass ihm seine
aber
Freiheit.
Aber er hat mit mir geredet wie mit so einem Vater. Bitte Jan, bitte Olli, lass Jan das bitte weitermachen. Wie so eine väterliche Instanz. Oder so, Olli, du darfst doch auch das und das machen. Nun lass ihn das doch auch machen und so. Ganz süß, aber hier herrscht immer noch die strenge Hand von Olli Schulz. Und wir sind gleich wieder da.
Bis gleich bei Fest und Flauschig. Ihr hört Spotify, einen guten Streaming-Anbieter. Wir wollen nicht übertreiben, müsst ihr selber rausfinden, ob wir der Beste sind hier bei Spotify. Ein guter, einer zur Auswahl. Probiert's mal aus, macht mal ein Premium-Abo, lasst mal ein Like da und vielleicht... Genau.
Lasst mal ein Kommi da.
Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Ah. Fest und Flauschig ist hier, es ist Sonntag, der 21. Februar 2021.
Und hier sind zwei ganz, ganz müde Moderationsbären, das müde kann man Mäuschen. Sagen.
Ja, kleine müde Mäuse. Ich bin so im Arsch, Alter. Ich bin so im Arsch heute.
Ich bin auch im Arsch und ich glaube, ich bin aber auch im Arsch, weil man so lethargisch geworden ist. Ich brauche Lebensgeister, Jan, ich brauche das irgendwann echt mal wieder, das Gefühl, dass man noch irgendwas muss passieren in diesem Sommer auf alle Fälle. Irgendwie ein kleines Festival, eine kleine Möglichkeit, ein Glücksgefühl zu haben mit anderen Menschen zusammen, das wird mir schon mal richtig gut tun. Das Gefühl, dass man doch eine zusammengehörige Gesellschaft ist. Dass nicht jeder nur darum kämpft, irgendwie den Impfstoff als erstes zu haben. Dass die Welt noch nicht völlig verloren ist. Dass die Menschen noch nicht alle scheiße sind. Ein paar lachende Gesichter gucken. Würde ich schon geil finden.
Wer von uns wird zuerst geimpft?
Du oder ich? Meinst du jetzt gerade?
Ja.
Also wahrscheinlich kriege ich über 1000 Mark André vor dir wahrscheinlich eine Impfung.
Genau, du kriegst von 1000, das ist eine ganze Palette. 1000 Mark André kommt mit dem AstraZeneca-Wagen vorbei und einen Kofferraum voll mit irgendwelchen, mit so russischen Etiketten.
Ja, also kontaktmäßig glaube ich, dass eher ich die Leute kenne, die zuerst sind, das Zeug mir besorgen könnten.
Schwarz aber, ne?
Schwarz. Ich habe keine Ahnung, wer zuerst dran ist.
Ich würde das über Geld lösen, beziehungsweise über Rechtsanwälte. Ich würde mich einklagen in... So, wir sind so eine Oma aus
in so einer Seniorengruppe reinklagen.
Weißt, gab's bei euch früher auch Leute in der Schule, deren Eltern die Kinder in die Schulen geklagt haben? Ich habe ja an der Landesgrenze gewohnt und bei uns gab's die Schwierigkeit, zum Beispiel, wenn Kinder in Leuchtenburg gewohnt hatten. Leuchtenburg ist in Niedersachsen und
Sie eigentlich nicht in die Schule, obwohl es näher wäre als zu anderen Schulen.
Dann durften sie eigentlich nicht in Bremen in die Schule gehen und da wurden die abenteuerlichsten Sachen wurden sich da ausgedacht, zum Beispiel, dass die Kinder dann gemeldet waren bei der Oma, die irgendwo in Bremen wohnte, zwei Straßen weiter, damit die Kinder dann in die Bremer Schule gehen konnten. Und nicht irgendwie nach Schwanewede morgens mit dem Schulbus 7 Stunden da über die Pferdeacker zu fahren.
Kann ich verstehen. Alles für die Kinder würde ich genauso machen.
Nee, aber es gab auch diese, dann so später, wenn es als in die höheren Schulen ging, da haben dann auch wirklich Eltern ihre Kinder eingeklagt. Und ich weiß noch, dass die waren dann relativ lange stigmatisiert, weil sich das im Kollegium der Lehrer so rumgesprochen hat. Das ist der oder die mit den schwierigen Eltern.
Das sind die Arschlochkinder.
Wurden eingeklagt. Okay, und dann wurden die schon, haben das die Lehrer auch immer gut hinbekommen, dass die Schüler das nicht direkt von den Lehrern erfahren haben. Aber ich glaube, dass die Lehrer das echt irgendwie manipulativ hingekriegt haben, dass relativ schnell klar war, wessen Eltern da irgendwie die Kinder in die Schule eingeklagt haben. Und alle wussten das immer. Und die wurden auch echt, so ein 1,5 Jahre wurde immer getuschelt mit irgendwie einem Autohaus und der Vater hat viel Geld. Überhaupt, ey, mal ohne Witz, mal überhaupt, dass wie oft man früher... war das eine absolute, also mittlerweile habe ich jede Woche mit Anwälten zu tun, jede Woche. Und früher, wenn da einer mit dem Anwalt kam, da war das wirklich Talk of the Town, und zwar für 2 Jahre. Wenn irgendeiner einen Brief vom Anwalt bekommen hat, weil er sich einen Torrent runtergeladen hat oder irgendwie so ein Hardcore-Anal-Porno, wo irgendwie der Vater einen Brief bekommen hat, weil einer online Quatsch gemacht hat oder sowas. Heute absoluter Alltag, und früher wusste man das, Alter, der hat so ein bisschen.
Heute gibt es aber auch nicht mehr so eine Abmahnung, ne?
Doch, das gibt noch Abmahnung, hundertprozentig.
Gibt's das noch heute, dass irgendwo illegale Leute, die über irgendeinen Torrent was runterladen, gibt's da noch Anwälte, nee, die das immer noch
machen? Ich kann dir sagen, was mir letztens passiert ist, liebe Grüße, und so zahle ich inzwischen gerne, ich habe mich mal aufgeregt. Es gibt das Geschäftsmodell unter freien Fotografen, dass sie einfach bei Wikipedia Bilder reinstellen mit irgendeiner Creative Commons Lizenz, dass man das aus Laiengründen, also Laien dürfen das benutzen, aber wenn ich das zum Beispiel auf meinem Twitter-Account benutze, das Bild, dann gibt's eine Rechnung über 400 Euro plus Anwaltskosten.
Hab ich gehabt. Siehste? Ich habe im Konzert in der großen Freiheit gespielt.
Siehste?
Und ein Typ macht ein Foto da, stellt es online, ich pack's auf meine Facebook-Seite.
Von dir?
Der hat mir gleich 400 Euro. Und ich hab's ihm sogar gezahlt. Und ich habe diesen Namen mir behalten, hab gesagt, der kommt nie wieder auf ein Konzert von mir. Weil ich es echt arschlochmäßig finde. Der macht ein Foto von mir, ich pack's einfach nur, ich hab's nicht mal gewerblich benutzt, auf meine Facebook-Seite, war ein schönes Foto. Und der sagt noch nicht mal cool, ich habe ihn auch runtergeschrieben und alles, aber er wollte einfach die Kohle haben. Das war ihm einfach wichtiger.
Von ein Foto von dir, was du verwendet hast, und dann musst du dann Kohle für zahlen?
Ja.
Ja. Kann man, also kann man da
Freiheit.
Nicht...
2012, das erste Mal nach Freiheit gespielt. Ich fühlte mich richtig glücklich in einem Laden, in dem ich früher gearbeitet habe, den ich mag. Und dann kriege ich da echt eine Rechnung von so einem Fotografen dafür. Und ich habe es auch gezahlt, aber ich war so sauer. Ich fand das eine echt asoziale Sache irgendwie. Und ich kann es ja verstehen, dass die arbeiten und Fotos machen, aber ich meine, der ist ja da wegen meinem Konzert. Diese Logik geht mir einfach nicht in den Kopf so. Und ich will auch, dass der Geld damit verdient. Ich würde auch, wenn ich ein Foto vom anderen Künstler nehme, kann ich das verstehen. Aber es ist doch ein Foto von mir, was ich bewerbe und auch seinen Namen unterschreibe. Und also heute gibt's das, glaube ich, auch nicht mehr.
Doch, das ist mir ja? letzte Woche.
Letzte Woche. Bestimmt wieder so ein Fotografen, dem mir jetzt eine lange emotionale Mail schreibt, weil wir Fotografen, wir leben davon, dass ihr Künstler, aber das verstehe ich ja alles, aber doch nicht, wenn sie ein Foto vom, naja, egal. Das
nee, also jetzt kommen wir richtig müde
in die Scheiße. Nee, wir wollen die großen Filme
aber machen. Ich wollte mich gerade
kurz müde. Wir müssen aufpassen, wir sind beide in so einer Hängerstimme. Das schreiben die Leute auf Twitter, hey, gebt euch mal wieder mehr Mühe, das ist
echt. Nee, aber ich wollte mich, lass mich kurz mal einmal in die Scheiße rein, pass auf. Lass mich einmal am Ende müde in die Scheiße reiten, ist übrigens der Titel der Sendung heute. Müde in die Scheiße reiten. Und zwar diese Urheberrechtsreform im Internet und so. Und ich kann das verstehen und Memes und... Ich kann das alles verstehen, dass das mega Spaß macht. Aber am Ende so ein kleines bisschen habe ich schon Verständnis für Fotografen, die das abfuckt, dass das irgendwie keine Kohle mehr bringt mit Fotos.
Und
dass
ich
man,
auch.
Dass man, weißt du, früher, ich habe mich vor Ewigkeiten mal bei so einer DPA-Bilddatenbank angemeldet, als noch gar nicht diese ganzen Stock-Footage-Datenbanken gibt, wo wirklich Hobbyfotografen sich einfach ein Eis holen, das wird dann 80 Mal fotografiert und wenn sie Glück haben, wird das irgendwie, kriegen sie eine 2 mal 50 Cent dafür. Und früher war das so, dass es gab ein Bild von mir, von wo ich mit einer ehemaligen Kollegin einen Preis bekommen habe und wo es mir so schlecht ging und es wurde ein Foto gemacht davon und da sehe ich wirklich aus wie, als würde ich gerade von einer Freundin verlassen. Und fühlte sich auch wirklich so an. Ich habe mich richtig beschissen gefühlt. Das ist so ein mega lustiges Foto und das habe ich mir bestellt bei DPA und habe da glaube ich 600 Euro für bezahlt, damit ich mir das privat ausdrucken kann, weil es gab keine andere Möglichkeit daran zu kommen.
Krass.
Und, ja, und das, das gibt's heute alles überhaupt nicht mehr, weil es alles im Internet frei verfügbar ist und ich kann das verstehen. Aber diese ganze Urheberrechtsreform und Musik im Internet und ich weiß auch, ey, das fuckt ab mit GEMA bei YouTube und so, aber ich finde das schon ganz geil, dass man als Musiker einen Song macht und dafür dann auch irgendwann eines Tages, selbst wenn man Rentner ist, noch leben kann, weil man was geschaffen hat, was länger hält als mal so eine Woche oder
sowas. Das ist die einzige Möglichkeit, dass Kunst auch noch ein bisschen wertvoll ist für jemanden und man damit Geld verdient.
Warum sollten das Fotografen nicht auch so sehen? Kann ich schon nachvollziehen.
Ganz genauso. Grundsätzlich sehe ich das absolut so, dass Fotografen für ihren Job bezahlt werden müssen. Es war ja aber in diesem Fall bei mir jetzt gerade eigentlich Werbung von seinem Bild von ihm und ich dachte auch so, das ist irgendwie okay, weil er mich ja fotografiert hat. Ja, aber trotzdem verstehe ich das auch komplett.
Ich finde den Anwalt-Move immer scheiße. Ich weiß, schreib mir, ey, du hast das Ding benutzt, du hast da irgendwie Creative Commons ich habe Creative Commons 4 und aber es ist in Wirklichkeit Creative Commons 4.1 und dein Twitter-Account ist, überweis mir 250 Euro, dann ist die Sache geregelt. Alles klar, no problem. Aber dass die Blutegel da noch mitverdienen, ey, ganz ehrlich.
Und die Eitelkeit auf Instagram von Leuten, hey, ich find's echt nicht cool, wenn ihr meine Sprüche oder die und die Sachen teilt. Ey, ganz ehrlich, dann geh nicht auf Instagram und poste da erst gar nichts. Ich kann mich da nicht drauf verlassen, dass jeder irgendwie so ehrenhaft ist und das so und so macht. Ich finde, das ist halt auch so eine freie, oft ist es auch eine große Eitelkeit so. Also ich meine, wenn von mir jemand irgendwas klaut, wie oft wurde irgendwas geklaut, dann ist das halt manchmal so. Ideen gehen durch den Raum, man tauscht sich einen Spruch aus oder so.
Ganz ehrlich, Olli, guck dir mal bitte die deutsche Podcast-Landschaft an. Wenn wir da jetzt unseren Anwalt losschicken würden, ne, um da mal zu sagen, pass mal auf, das haben wir uns ausgedacht oder sowas. Ja, aber, nee, nix aber, Alter, nee. Allein schon mal eine Alliteration und ein kaufmännisches und. Alle verklagen, alle. 700 Euro Anwalt, alle, alles. Alle.
Alle verklagen.
Alle verklagen.
Aber bevor wir das machen, machen wir erst, bevor wir auch einschlafen, endlich unsere beliebte Evergreen-Rubrik. Hier sind
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf Dinge, von dem man gedacht hat, dass sie weg sind, aber die irgendwann wiederkommen. Und das ist ein Vorschlag von Porky von Deichen. Vielen Dank, liebe Grüße, Porky. Beste Vorschläge immer. Schick immer gerne weiter. Auch wenn ihr Vorschläge habt und prominent seid und ihr gerne mal euren Name gedroppt haben wollt hier in der Sendung, einfach schickt uns eine Sprachi oder Olli. Ich weiß nämlich nicht, wie man die extrahiert. Du hast mir die jetzt irgendwie geschickt, da habe ich die auf dem Sampler gepackt. Das ist ein riesiger.
Das war eine WhatsApp-Nachricht, die kann man ganz einfach weiterleiten.
Ach so, okay. Ja, ich bin nicht bei WhatsApp. Bin ich gar nicht.
Wir machen die fünf großen Dinge, von denen man
dachte, fang du mal an, auf Platz 5.
Die kommen nicht mehr zurück. Ich fange meistens an. Ich fange heute
an. Ich kann auch anfangen.
Nee, ich fange an, auf Platz 5 bei mir. Die Brotzeit. Ich habe jahrelang gedacht, als ich ausgezogen bin, Brot essen abends. Belegtes Brot, das ist das langweiligste Abendbrot-Ding. Und irgendwann ist es bei mir wiedergekommen, die Brotzeit abends. Ein paar belegte Brote mit Käse, mit Brie, mit allen möglichen Sachen. Die Brotzeit kommt irgendwann zurück. Das ist jetzt mir eine persönliche Sache, aber mir ist aufgefallen, dass ich ein großer Freund der Brotzeit geworden bin. Das Abendbrot ist mit Brot und einfach belegten Sachen und nicht noch abends warm zu essen und zu kochen, was man fälschlicherweise lange gemacht hat. Die Brotzeit kommt irgendwann, holt sie dich wieder ein. Das Ding bei den Eltern, das langweiligste Abendessen, die Brotzeit, wird irgendwann doch noch mal zu was.
Aber großen. Muss man auch dazu sagen, weil Eltern früher Brotzeit dann eher als notwendige Mahlzeit eingestuft haben und heute hat man natürlich so Möglichkeiten, sich ein fancy Brot zu kaufen, was auch mal ein bisschen länger. Also dieses Graubrot
da und so.
Nee, aber dieses Graubrot, was bei uns immer beim Abend, bei uns dieses Abendbrot, was Graubrot, was es abends gab, das ich kriege, wenn ich das heute noch beim Bäcker sehe, wenn das aufgeschnitten von mir im Regal, ich kann es nicht mal sehen, weil ich das so furchtbar finde. Und dann dazu, selbst die Kombination, selbst saure Gurken mag ich mega gern und so. Aber saure Gurken und Graubrot.
Mixed Pickles.
Ja, und was schon so ein bisschen älter ist, mit Butter. Oder bei meiner Oma gab es Margarine früher, weil die in so einer. Alter, ey. Eine Sache bei Brotzeit oder bei Abendbrot, wo man mal was erfinden muss, vielleicht gibt's auch was bei Chibo, aber was ich wirklich nicht mag, was ich total toll finde, Sachen aus dem Kühlschrank rauszuholen und Käse schön auf den Teller tun und schön anrichten und so, aber die Scheiße dann wieder zurückzuräumen und ich weiß immer genau, wo ich anfasse mit meinen Bakterienfingern, wird eine Bakterien, das ist wie so eine Petrischale, ich fasse auf die Fleischwurst drauf und da, wo mein Daumenabdruck war, von da an breitet sich der Schimmelpilz aus und dann, ich mag das nicht, das einzupacken. Am liebsten würde ich das
da gibt's aber auch gute Tupperdosen oder sowas inzwischen für.
Ja, gibt es.
Bestimmt.
Kannst du mir da mal schicken, was du da benutzt?
Ich guck mal, also für Aufschnitt oder für Brot jetzt genau?
Nee, für Aufschnitt. Brot weiß ich, habe ich in...
Ja, da
in,
haben wir so verschiedene...
Und ganz kurz, dieses fucking Bienenwachspapier, was jetzt inzwischen sogar sich in die Supermärkte reingeschlichen hat. Ich bin absoluter Verfechter von ganz normaler Plastikfolie. Ich bin mir sehr sicher, die Ökobilanz von Plastikfolie im Vergleich zu diesen mit Bienenwachs getränkten Baumwolldingern, die aus Bangladesch kommen oder woher auch immer. Und auch die Bienen. Ich meine, es ist ja schön, dass was gegen Bienenarbeitslosigkeit getan wird, aber werden nicht Bienen schon genug abgemolken?
Die müssen genug abliefern eigentlich schon.
Jetzt sind auch Bienenwachstücher.
Platz 5 bei dir.
Ach so, ja, Platz 5 bei mir, der großen 5 Dinge, die von denen man gedacht hat, dass sie weg sind, die dann aber wiedergekommen sind, ist was Politisches. Karl Theodor zu Guttenberg. Der ist
Ist der denn schon wieder zurück
gerade? Jetzt taucht wieder auf. Inzwischen ist er nicht mehr so ganz premiummäßig wieder da, sondern taucht eher auf im Zusammenhang mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen oder irgendwelchen Wirtschaftsgaunereien. Aber der hat das irgendwie geschafft mit seinem Adelstitel und mit seinem Look und irgendwie dem Netzwerk von früher, mal kurz Verteidigungsminister gewesen für 3 Monate. Das hält lange vor, erstaunlich lange hält das vor. Und der ist irgendwie nicht in die Kiste zu kriegen. Der hat auch, das ist auch, glaube ich, so ein Typ, der besitzt Wald. Das ist so einer, ich bin ja auch Waldbesitzer. Ich habe ja in Brandenburg, habe ich mir so eine alte, auf so einem alten Kasernengelände 80 Hektar Wald gekauft. Und da weiß ich, gehe ich mit einem Metalldetektor durch den Wald und hole so alte sowjetische Handgranaten aus der...
Und sammel, aus dem Boden. Und verkaufst die dann und, auf der Straße 17. Juni verkaufst du die dann auf dem Antikflohmarkt.
Und ich hole aber den Sprengstoff nicht raus. Und wenn das knallt, dann bin ich schon längst wieder weg über alle Berge. Und dann sagen die Leute, ja, der Böhmermann hat mir eine Handgranate verkauft. Dann sagen die bei der Polizei, ja, spinnen Sie? Das hören wir hier 20 Mal in der Ware. Ja, das glaubt ihm doch keiner. Und meistens stimmt.
Meistens stimmt's dann doch. Platz 5, Karl von Karl Theofer,
was für Gutenberg. Was für eine geile Tarnung. Ja, du, ey, ich möchte Herrn Böhmermann anzeigen. Der hat mir eine scharfe Handgranate verkauft an der Straße des 17. Juni. Da sind sie der 10., der das diese Woche sagt, machen sich hier vom Acker.
Und dann schickt einer so ein Foto mit so einem Berg voller Handgranaten auf so einem Tapeziertisch und du dahinter.
Dann verklage ich den, weil er meine Rechte verletzt hat. Persönlichkeitsrechte. Weil
du kriegst 400 Euro. Auf Platz, ich bin so müde, Jan, ich muss schnell heute machen. Ja. Platz 4 bei mir, bauchfreie Tops. Kommt irgendwann immer wieder modisch zurück. Ich dachte, das Ding ist in den 90ern durch gewesen, in den 80ern durch gewesen. Es gibt ja irgendwie das TikTok jetzt vermischt mit Instagram.
Nee, und Insta-Leute Reels posten ihre TikTok-Reels.
Mit Unterbrustansätze und die erste schreibt Body Positivity und zeigt ihren Bauchansatz. Danach kommt wieder 3 super dünne, magersüchtige russische Models auf Dubai. Und dann kommt wieder eins, it's okay to love your body. Und alle bauchfrei. Also bauchfrei ist wieder total das Ding. Es kommt alle paar Jahre zurück und man denkt dann wieder, was soll eigentlich diese Bauchfrei-Scheiße? Warum immer bauchfrei? Aber es ist ein Evergreen geworden. Und jetzt gerade ist, glaube ich, bauchfrei wird diesen Sommer wieder stark frequentiert in den ansässigen Parks präsentiert.
Aber interessant, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Stimmt, bauchfrei ist irgendwie, war weg und ist wieder da. Ja,
kommt immer wieder bauchfrei.
Bei mir auf Platz 4 der Dinge, die weg waren, wieder da sind, ist Senf. Das war wirklich ich würde sagen, so zwischen 18 und 30 wusste ich Senf nicht zu schätzen. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren ist Senf wirklich eine Geschichte, die, und ich glaube nicht nur bei mir, ich glaube, Senf wird wiederentdeckt. Senf als eigentlich so ein ziemlich geiles Dressing.
Senf war eigentlich eine Autobahn, wenn es keine, war genervt. Oft gab es früher an Autobahnrasten gar keinen Ketchup. Es gab nur Senf zur Bratwurst. Kennst du die Zeit noch? Ketchup und dann so, kann ich auch Ketchup haben? Und dann der Imbiss,
oh, da muss man gucken, wo in der Schublade mit den Schlüsseln und irgendwie, wo die alten abgegriffen, alte Kondome noch drin liegen. Und so ein Tütchen.
Oft gab es oft Ketchup. Nur Senf zur Bratwurst, was ich als Kind natürlich richtig scheiße
fand. Und das war minderwertiger Senf. Inzwischen ist das Senfsortiment deutlich gewachsen. Übrigens genauso wie das Marmeladensortiment. Ich habe mich letztens richtig erschrocken. Ich lasse ja inzwischen einkaufen. Also ich beim Fernsehen bin seit 10 Jahren, kaufe ich gar nicht mehr selber ein. Aber ich habe letztens mal wieder selbst eingekauft und da war ich erschrocken, wie viel Auswahl es im Marmeladenregal gibt. Beim Senf ist es ähnlich. Und ich habe wirklich zum Beispiel so einen scharfen, richtig guten, scharfen englischen Senf oder einen Bio-Senf, der nochmal ganz anders schmeckt. Ich habe dann, als ich meine Senfleidenschaft längst entdeckt hatte, habe ich ein langes YouTube-Video gesehen von meinem lieben Kollegen Florentin Will, wo der mit den Rocket Beans, ich glaube, 3 Stunden lang Senf getestet hat. Und zwar mit einem richtigen Ernst, den ich komplett nachvollzogen habe.
Ich auch.
Weil Senf ist nicht gleich Senf. Und für mich ist Senf wirklich ein kulinarisches Highlight, was wieder aufgepoppt ist. Und ich kann euch nur empfehlen, ist auch was total, ich glaube auch, da unterstützt man irgendwie
ein
so
einen Senf oder auch mit Honig oder so ein bayerischer,
ich hab süßer Senf. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ich habe mir so einen schönen, guten, gebeizten Lachs geholt. Und dann habe ich den ganz dünn aufgeschnitten und habe ich wirklich, das muss man ausprobieren, Schlagsahne genommen, ganz normale Schlagsahne, und habe ich verschiedene Dips gemacht, und zwar auf Schlagsahnebasis, so luftig. Habe ich mit Schnittlauch und Meerrettich, schmeckt mega lecker, dann mit scharfem Senf, Salz, Pfeffer und dann noch ein bisschen Honig mit rein, schmeckt mega lecker, wirklich wie so, aber luftig mit Sahne, auf Sahnebasis, mega lecker. Senf, Dill, Honig.
Mach mir das doch mal, wenn ich zu Besuch komme, klingt wirklich gut.
Du, ich würde ja jetzt wahnsinnig gerne feiern, leider wegen Corona, leider nicht möglich.
Schade. Hättest du es so gerne gemacht, deine Liebsten eingeladen.
Ey, weißt, ich habe letztens getwittert, wenn die Clubs wieder aufmachen, bleibe ich trotzdem zu Hause. Und weißt, wer dann antwortet? Elias Mbarek schreibt da drunter irgendwie so, wahrscheinlich im Halbsuff, ja, weil sie dich im Club eh nicht reinlassen. Hat 5000 Likes bekommen, wo ich auch gedacht habe, ja, Alter, ey, Elias, wirklich ein geiler Gag und so, aber diese Gags gehen so, die kommen aus so verschiedenen Paralleluniversen. Ich habe niemals auch nur im Ansatz in meinem Leben versucht, in irgendeinen Club reinzukommen. Niemals. Ich wollte niemals irgendwo reinkommen.
Ihr seid auch wirklich zwei Enden eines weit entfernten Spektrums, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kenne Elias, ist echt ein netter Kerl.
Ich glaube, ist ein netter Typ.
Aber der Witz kommt aus München.
Der Witz kommt aus einer Ecke, in der ich noch nie in meinem Leben war.
Der Witz kommt aus München. Der Witz kommt einfach aus München.
Aber fand ich irgendwie geil. Man trifft sich in den Kommis. Ich habe jetzt mir vorgenommen, auch mal bei Elias im Barik mal drunter zu kommentieren und dann auch irgendwie so eine stabile Like-Zahl abzuholen. Aber
ist eigentlich ein feiner Junge.
Ist ein feiner Typ. Finde ich vor allem geil, dass er sich von irgendwie mit Til Schweiger mal so gestritten hat, dass Til Schweiger ihm in Anwesenheit von der Bild-Zeitung irgendwie im Grill Royal eine Backpfeife gegeben hat. Das ist so
wirklich?
Ja, habe ich mal gelesen.
Oh, muss er mir,
oder was wäre anders? Oder was Peter Altmaier?
Oder ich rufe, wir rufen ihn nächste Sendung mal an und fragen
ihn persönlich. Hast du Kontakt?
Ich hab seine Handy, ich könnte jetzt durchrufen.
Ich rufe ihn nicht an, der ist bestimmt gerade in irgendeiner wichtigen Filmbesprechung.
Der ist in der Sauna gerade.
Er hat Anwälte, Wenn man den anruft, ohne vorher zu fragen, ist, glaube ich, uncool. Wenn du mich übrigens anrufst, irgendwann mal aus der Fernsehsendung, ohne vorher zu fragen und dann auf Record drückst, und super uncool.
Komm, ich nie machen.
So, Jan, sofort.
Wenn du sicher sein kannst, dass ich das nicht, bei mir, dass ich das mache, Platz 3, komm, schnell weiter. Ich
bin du bist doch jetzt dran. Bist du so müde
Platz
schon?
Platz 3 bei mir, musikalisches Instrument, das Saxophon. Jetzt haben wir das Saxophon gehasst in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Was für ein, das Saxophon, man hat auch früher immer gesagt, die Mundharmonika, die wir auch gehasst haben, ist das Saxophon des Indie-Rocks. Und das Saxophon ist wirklich ein Instrument, was durch verschiedene Musiker und dieses unheimlich genervt hat. Und auf einmal gibt's Bands wie Bon Iver, wie War on Drugs oder wie, also unzählige Bands, die auf einmal einen Saxophonisten in der Band haben, weil es wieder en vogue ist, weil es wieder total angesagt ist, weil es total cool ist und weil es auch einen geilen Sound macht, wenn man es richtig bedienen kann. Das Saxophon ist zurückgekommen, hätte auch keiner mitgerechnet. Mein Platz 3, Saxophon.
An dieser Stelle grüße ich meine beiden lieben Kollegen Esther und Lutz aus dem Rundfunk-Tanzorchester, die mir über ihre menschliche goldenes Menschlichsein auch das Saxophon näher gebracht haben. Also wie ich,
ey, Saxophon ist auch ein geiles Instrument.
Und wenn das, man ist das einzige Instrument, schwer. Wenn du das kannst, da kannst du eigentlich, du kannst dich auf eine Party stellen und kannst solo einfach mal 500 Geschäftsleute unterhalten, weil Saxophon funktioniert einfach.
Die ist auch immer so auf Ibiza, so ein Club, ein DJ legt auf und dann kommt so eine Frau in High Heels und so kleinen Bikini und spielt dann so Saxophon und alle gehen total ab. Das ist so das große
Ding. Nicht ohne Grund ist Saxophon wortmäßig nah an Sex dran. Saxophon.
Das stimmt.
So,
dein Platz 2.
Bei mir auf Platz 3. Erst 3. Oh.
Was tut mir leid.
Was du für ein Gesicht heute gemacht hast, als du gemerkt hast, dass wir erst bei Platz 3 sind.
Ist gar nicht so gemeint. Ich will gar nicht so.
Du hast so kleine Augen, Olli.
Ich bin aber heute einfach mal richtig müde.
Mini-Augen-Olli. Oh, ist ja süß. Mini-Augen-Olli. Mini-Augen. Sie stecken halt wie so ein Meer, wie so ein Hamster.
Ganz wie so ein kleiner, ja. Wie Christiane F85. Stecknagel-Augen. Oh
Gott, sorry. Auf Platz 3 bei mir scheiß Brillen. Es war eine Zeit, also die Fotos aus den 70er Jahren von meinen Eltern, wenn du das siehst, auch von so Verwandtschaft, wenn wir sie Party gemacht haben, damals so in den, als sie jung und happy waren und so. Diese Brillen, wo man gedacht hat, Alter, seid ihr bescheuert. Oder auch hier Günter Schabowski, der Mann, der oder persönlich irgendwie mit der GSG 9 in Mogadischu und die Geiseln rausgeholt hat, der da hingeflogen, war das Günter Schabowski? Nee, Quatsch, das war Gerd Wischnewski, nicht Günter Schabowski. Das war der die Mauer versehentlich durch einen Verleser aufgemacht hat. Hatte, glaube ich, auch so eine große Brille. Diese Honecker-Brillen, wo man dachte, Alter, seid ihr verrückt? Und die kommen auf einmal wieder. Wann ist das eigentlich, wann hat es diesen Kurzschluss im Männergehirn gegeben, dass man das irgendwie süß findet, wenn Frauen so Fensterglasbrillen, die so groß sind wie Marmeladen Glasdeckel aufziehen mit so einer ganz dünnen Umrandung aus Messing. Scheißbrillen waren weg, waren zu Recht auch weg und sind irgendwie wieder da und man find's immer irgendwie süß.
Ja, man find's wieder süß, aber ich trage ja auch eine Brille zum Lesen, ne, schon lange.
Ach, so eine große, so eine süße mit so einem ganz dünnen Messing dran.
Ich habe lange eine Hipster, die habe ich auch ein paar Mal so aufgehabt. Ich habe mir angewöhnt, die noch zum Lesen zu tragen, tatsächlich, weil man sieht auch wie so ein Hipster-Modetyp aus. Ich habe auch eine ziemliche, also so eine, so mit so einem dickeren Gestell, aber egal. Kann ich gut nachvollziehen. Mein Platz 2, diese beschissenen
wie ich gerne mit dir Gespräche führen will und du einfach nur noch über die Ziellinie willst. Wie früher beim 12-Kilometer-Lauf in der Schule. Einer gab es immer, der hat ab Runde 3 Seitenstiche gehabt und der muss.
Ja, das war auch meistens ganz ehrlich ich. Ich kann nicht mehr, mir ist schlecht. Aber Entschuldigung, es soll überhaupt nicht so rüberkommen.
Nein, ich will dich ein bisschen ärgern. Was ist dein Platz 2, Olli? Komm.
Diese verdammten kleinen Gangstertaschen, die unter der Achsel getragen werden, diese Drogen oder diese Hipbags, das war in den 90ern schon mal angesagt, weißt du, die, oder hier so eine Tasche, die man so in so einem kleinen Ding, und ich weiß nicht, was die da immer drin haben. Ich finde, das sieht immer so dumm aus. Kleine Taschen. Dankeschön. Irgendwie wieder drin, diese Gang, weißt du, was ich meine?
Ja, oder Bauchtaschen, und kleine Taschen und auch echt schweineteuer und Gucci und so. Und Capital, was hat er da eigentlich drin, Capital
Bra? Wahrscheinlich durch Capital Bra gar nicht. Die Tasche ist einfach so teuer, dass er die trägt, um zu sagen, ich kann sie mir leisten, der braucht nichts in dieser Tasche. Das ist ja auch noch das Ding. Aber dann kaufen sich so Kids das auch. Und das ist irgendwann wiedergekommen. Genau wie so bunte Turnschuhe, das packe ich da gleich noch mit rein. Diese 90er, so Nikes und so, das ist so richtig bunt. Irgendwann dachte ich, das ist auch durch in den Nullerjahren. Und jetzt tragen sie wieder alle so richtig grelle, bunte Schuhe. Und diese Schuhe, das ist so ein 90er-Look, der so ein bisschen modernisiert gerade wieder irgendwie auftaucht.
Habe ich übrigens ein geiles Zitat heute gelesen, ganz anderes Thema, aber auch zum Thema teure Sachen, damit man sich vorzeigen kann. In München soll auf der Maximilianstraße eine autofreie Zone eingerichtet werden. Und einer von diesen Münchner Snobs hat sich beschwert, ja, aber wofür kaufen wir uns dann teure Autos, wenn man sie nicht vorzeigen kann? Jetzt hier auf der Maximilianstraße. Ja. Könnt ihr euch nicht einfach wie jeder normale Autonarr einfach außerhalb der Stadt auf dem Parkplatz treffen? Dann kommt auch mal einer und bringt irgendwie LED-Panels mit und so. Ey, liebe Grüße übrigens an die Autoschrauber-Szene in Gütersloh. Ich habe mal einen Einspieler gedreht vor bestimmt 15 Jahren. Ich bin immer noch nachhaltig begeistert, was die aus so einem Golf rausholen können und wie viel Liebe in diese Dinger reingesteckt wird. Möchte auch nicht, dass es abgeschafft wird, selbst wenn eines Tages Elektroautos nur noch rumfahren. Ich möchte, dass die Autoschrauber-Szene, die überall noch die letzten Winkel noch finden, wo man LED-Streifen reinmachen kann.
Finde ich mega geil. Finde ich auch. Das ist so viel Passion, so viel Leidenschaft.
Ne? Ich würde mich gerne auch mal da selber zur Verfügung stellen, dass sie bei mir auch mal überall, wo es geht, LED-Streifen reinkleben. Ich möchte gerne der erste Mensch sein, der komplett überall mit LED. Arme hoch, LED drunter. Po-Ritze, LED, alles. LED überall. Vorhaut runter, alles LED. LED. Bei mir auf Platz 2 der großen 5 Dinge, die weg waren und wiedergekommen sind. Mache ich auch ganz kurz. Nazis. Mhm. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Auf einmal gucke ich in Bundestag, sitzen sie da mit Hundekrawatte in Reihe 1.
Hat man sich lange gewünscht und lange gehofft. Ja. Man hat's ja immer wieder echt tatsächlich. Was ich jetzt mit 47 schon an den, also ich meine, es waren immer andere Kategorien oder andere Verhältnisse. Die DVU, die Republikaner damals mit Schönhuber, die immer so ein kurzes Aufbegehren hatten und dann verschwunden sind. Und man hat immer gedacht, wenn das war, damals auch mit Michael Kühn, glaube ich. Ich glaube, der war DVU-Vorsitzender, der dann gestorben ist und so. Man hat immer gedacht, irgendwann, die Scheiße ist jetzt vorbei. Die Leute haben es begriffen, diese hässliche deutsche alte Welt irgendwie. Und dann tauchen die immer wieder auf.
Aber in neu. Aber in neu, mit einem neuen Look und aber auch als Antifaschisten.
Scheißegal, ob es der neue Look ist, es ist die gleiche hässliche Fratze.
Ja, genau.
Und das ist kein, weißt du was, ist mir auch scheißegal, ob die sich identitäre Bewegung nehmen oder sonst was nennen. Es werden immer die gleichen hässlichen Menschen bleiben, auch wenn sie sich andere Klamotten anziehen oder sonst was. Das, was sie denken und was sie fühlen und was sie irgendwie wollen, macht sie hässlich. Und deswegen ist es mir auch scheißegal, es bleiben immer Nazis.
Ja. So, jetzt komm, der große Platz 1.
Ich habe mehrere, also ich wollte eigentlich sagen Phil Collins, weil der hat man auch so gehasst, ganz lange. Und der ist irgendwie auch, wird er wieder geliebt, aber ist mir zu schwach. Deswegen, mein Platz 1 ist Star Wars. Star Wars war nämlich nach den letzten Filmen richtig durch, richtig scheiße. Episode, wollte ich eigentlich noch lang fordern, Episode 7, 8 und 9 macht überhaupt keinen Sinn. Außer Adam Driver, der irgendwie cool spielt, ist das alles zusammengewurstet. Und als irgendwie Lucas irgendwie an Disney verkauft hat, die auch so eine No-Blood-Politik haben und die einfach von J.J. Abrahams den Teil 7 haben sich drehen lassen, ohne dass man sich überlegt hat, wie Episode 8 und 9 weitergeht. Also das ist alles so ein Mist gewesen, dass ich eigentlich wirklich gedacht habe, der Kult um Star Wars ist beerdigt. Und dann kam The Mandalorian raus und das hat dafür gesorgt, dass ich mir diesen kleinen scheiß Baby-Yoda irgendwie im Internet bestellt habe und jetzt hier irgendwie im Wohnzimmer sitzen habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Star Wars nochmal
gut finde. Baby-Yoda?
Baby Yoda ist also, heißt eigentlich Grogu und ist
Grogu.
Die kleine Variante. Ja, und es spielt in Mandalorian eine zentrale Rolle und wird von dem Mandalorian beschützt und muss zu einem Platz gebracht werden. Und es ist eine unfassbar herzzerreißende, süße kleine Variante von Yoda, die also wirklich, Werner Herzog, es gibt ein tolles, Werner Herzog spielt den Bösen in der Serie, auch wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt ein Interview mit ihm, wo er meint, als er zum ersten Mal am Set erschienen ist und den kleinen Baby Yoda gesehen hat, hat er angefangen zu weinen, weil er von diesem so entzückt davon ist. Und es ist wirklich so geil umgesetzt, dass man wirklich väterliche Gefühle für diesen kleinen Außerirdischen bekommt. Und das hat Star Wars echt gerettet. Das wollte ich eigentlich in so einem langen Plädoyer hier nochmal sagen. Star Wars war durch, ganz ehrlich. 7, 8, 9 und auch bei Disney, alles scheiße. Das hat alles nichts mehr gebracht. George Lucas hat auch einfach sein Vermächtnis verkauft an Disney, obwohl das überhaupt nicht nötig hätte. Die Drehbücher für die letzten Teile waren der absolute Mist und hätte nicht irgendwie der Typ, der auch Dings gemacht hat, mit Robert Downey Jr., wo dann nochmal so groß rauskam, diese Verfilmung, diese Comic-Verfilmung, Iron Man. John Favreau. Wenn der das nicht gemacht hätte, wenn der nicht die Mandalorian gemacht hätte, die auch übrigens einfach ignoriert, dass es Episode 7, 8 und 9 gibt, sondern da ansetzt, wo 6 endet, wenn der das nicht gemacht hätte, dann wäre in den nächsten Jahren Star Wars vergessen und verkauft und verraten gewesen.
Sag mal, kann man das mit Kindern gucken oder ist das zu krass?
Naja, ich glaube, ich würde es nicht mit Kindern gucken, dafür ist es doch zu krass. Aber es ist die beste Science-Fiction-Serie der letzten Jahre. Und es sind einfach coole Folgen. Es trifft irgendwie so einen Zeitgeist, es ist nicht zu lang, es ist unfassbar gute technische. Und irgendwie hat das wirklich so ein Star Wars-Feeling wieder hochgeholt, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich das nochmal haben kann. Deswegen.
Ich habe mir lange vorgenommen, ich habe auch mir extra Disney Plus geholt und habe mir wegen Hamilton Disney Plus geholt. Also echt. Und jetzt.
Ich habe das so weg, ich habe die beiden Staffeln. Es geht immer nur 30 bis 40 Minuten. Es sind immer geile Folgen. Es ist unfassbar technisch gut. Es sind geile Charaktere und man ist da einfach drin und es ist alles nicht dumm und trotzdem kurzweilig. Ich bin großer Fan und Star Wars ist tatsächlich für mich nochmal zurückgekommen, was ich nicht gedacht hätte. Das kann man echt dieser Serie zugutehalten.
Bei mir auf Platz 1 der großen 5 Dinge, von denen ich gedacht habe, dass sie weg sind, aber dann auch wiedergekommen sind, ist bei mir das Fahrrad. Ich muss gestehen, ich habe das nicht jahrelang nicht gemacht. Und bin jahrelang nicht.
Ich finde, du bist auch kein Typ, der aussieht, als wenn er Fahrrad fährt.
Ja, ich habe aber so ein super schönes Hollandrad, ohne Gangschaltung, was megamäßig schwer ist. Nee, mir sind jahrelang Fahrräder unterm Arsch weggerostet. Ich habe mich nicht drum gekümmert, die wurden geklaut, die standen draußen, dann ging die Kette nicht. Ich hatte, muss auch sagen, also fahrradmäßig, Fahrräder waren sehr wichtig, bis ich ausgezogen bin, war das einzige Verkehrsmittel, was ich benutzt habe. Und dann habe ich mich gefreut, als ich 18 wurde, dass ich mit dem Auto rumfahren konnte und habe das auch echt exzessiv gemacht mit so kleinen Schrottkarren und mit Choke und mit irgendwie Ölwechsel selber machen und so. Und mich ein bisschen kümmern und dann Wagen auch ausfahren und Autos übernommen, die irgendwie schon 250.000 Kilometer runter haben, aber die noch gut waren und die man dann gefahren hat, bis 400.000 Kilometer, habe ich jahrelang gemacht und irgendwie habe ich gedacht, so als es losging mit den SUVs, habe ich gedacht, sag mal, ist das jetzt, was ist das denn jetzt für eine neurotische Scheiße?
Ja, ist aber auch eine Alterssache, dass du irgendwann wieder Bock hast, irgendwie Fahrradfahren ist ja wenigstens mal Sport und du fühlst deinen Körper und es macht Spaß.
Und dann habe ich vor ein paar Jahren, habe ich dann angefangen, irgendwie, gab es auf der Arbeit, haben wir so Elektroroller gehabt, dann bin ich mal kurz mit Elektroroller rumgefahren und fand das irgendwie geil, mein altes, irgendwie, ich fahre mal Streife im Stadtteil, wieder zu entdecken. Also dieses, man fährt durch die Gegend und guckt, wie sich die Stadt verändert zum Beispiel. Das finde ich total geil. Und dann habe ich aber gemerkt, das geht ja mit dem Fahrrad auch. Und dann irgendwie bin ich da so draufgekommen und habe dann leider auch, gab es so einen Klick vor ein paar Jahren, dass ich nicht mehr aufhören konnte, darüber nachzudenken, wie menschenfeindlich Städte gebaut sind. Und wie zum Beispiel, also was einem wirklich auffällt, wenn man mit dem Auto fährt, fällt einem das nicht auf und man schimpft nur auf Fahrradfahrer. Aber ist dir mal aufgefallen, wie oft in Deutschland Fahrradwege einfach aufhören? Du fährst und du fährst auf einer Straße.
Wir sind einfach eine Autofahrnation und diese Städte hier, Köln genauso wie auch in Berlin, wie oft ich mit echt die Hände über den Kopf verschränke und denke, mein Gott, morgens um 7 eine Mutter irgendwo auf so einer engen Straße mit so einem Anhänger, 2 Kinder drin, der LKW überholt sie, das ist nämlich alles nicht gut gemacht und eigentlich müsste alles abgerissen und neu gebaut werden, damit genug Platz ist und sichere Zonen entstehen für Fahrradfahrer und für Autofahrer und ich bin auch für autofreiere Innenstädte.
Nein, aber das Phänomen, dass Fahrradwege einfach aufhören an Stellen, wer entscheidet dann, wann Fahrradwege aufhören? Ich bin schon in Bremen, in Berlin auf Wegen lang gefahren, auf einmal kommst du in ein Industriegebiet, wo nur LKWs rumfahren und der Fahrradweg hört einfach auf. Es muss ja irgendeiner in irgendeiner Behörde sitzen, der sagt, so bis hier machen wir das jetzt und ab da hört der Fahrradweg einfach auf. Oder ein Fahrradweg, der geführt wird an einer Stelle, wo dann einfach ein Baum auf dem Fahrradweg steht. Ein Baum. Ja. Ein Baum.
Das gibt's alles.
Ein Baum.
Ich bin viel Fahrrad gefahren. Gibt's, wo der Baum so rauswächst und halt klar. Das waren
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Olli hat schon Seitenstiche im Kopf. Ich sehe das doch ganz genau, wie du da schon hechelst.
Verzeih mir bitte heute
mal. Ich bin auch müde.
Ich bin einfach müde. Es war eine lange Woche.
Ich bin auch müde. Ich ärgere dich auch nur, um dich zu ärgern. Ich bin auch mega müde.
Und ich mache diese Sendung. Ich liebe das immer noch hier sehr. Es macht immer sehr viel Spaß. Es tut mir leid. Heute ist einfach mal so ein müder Tag gewesen. Wir machen das zweimal die Woche und
ist auch nicht einfach, für uns auch nicht einfach. Mir massiert auch keiner mehr den Rücken. Es ist auch niemand mehr, der mir was zu essen bringt. Früher war das so, als noch Leute hier möglich waren. Es ist ja, hier kommt mal eine Mitarbeiterin rein, die ganz erschrocken guckt, dass sie überhaupt ein Mensch ist. Und jetzt muss ich gleich die Alarmanlage, ich weiß gar nicht, wie die Alarmanlage anmachen soll.
Es wird Zeit, dass das Leben wieder beginnt und Leute wieder in Positionen Jobs erfüllen.
Scheiße. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, dass ein Einbrecher im Studio ist? Und dann ja. war das aber... Habe ich schon mal erzählt, ne?
Ja, hast du.
Habe ich noch überhaupt nicht erzählt. Du willst nur, dass wir aufhören.
Du hast natürlich das erzählt in der Sendung, das ja. war im alten Studio noch. Ja, da gut. warst du und hast gedacht, da ist jemand drin. Und hast dann gemerkt, dass das nur oben an der Klappe irgendwo so ein Wackelt. Ding ja. war, so ein Plastik, ist was okay. gewackelt hat.
Ja, ist okay. Fest und flauschig war das für heute, für Sonntag. Wir sind ein bisschen müde gewesen, Leute, ganz ehrlich. Ist ja eine harte Zeit, eine harte Woche, ne? Ich weiß, ihr seid nicht müde, ihr seid fit drauf und ihr leistet, jetzt leistet immer was fürs Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Wir sind am Mittwoch wieder da. Dann werde ich komplett anders sein. Dann gehe ich durch die Zauberkugel und bin endlich ein 40er und dann werden ganz andere Seiten aufgezogen.
Nee, Mittwoch bist du noch, nee, oder?
Mittwoch bin ich 40. Wenn wir okay. aufnehmen,
bin ich... Ich bin auch ein ganz anderer. Ich arbeite gerade an so einem Imagewechsel. Mittwoch ist es dann soweit. Wir werden euch begrüßen.
Glamour, Olli. Mit High Heels.
Neuen Charakteren. Wir werden als neue Charaktere zu euch sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganzen Sachen. Heute war ich bei meinem Management. Ich habe einige Post bekommen. Nadine hat einen dreiseitigen Brief geschrieben. Den lese ich noch. Dann hat Thomas einen Brief geschrieben. Ganz viele Leute. Ich habe auch ein Schneidebrett bekommen.
Habe ich auch bekommen.
Ein Ei, wo man zwei Eier reinmachen kann. Der Typ kann das auf seine Insta-Seite stellen. Vielen lieben Dank.
Das habe ich auch bekommen und das riecht so toll. Das ist in irgendeinem Öl ist das bearbeitet. Ja. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür.
Ein Schneidebrett, wo man zwei Eier in so Löcher, die vorgestellt sind, also gebohrt sind, reinlegen kann. Ganz toll. Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns am Mittwoch wieder mit der Boomer Cringe Ausgabe. Und dann endlich eine Boomer Cringe Ausgabe, die den Namen auch verdient, weil wir dann beide cringige Boomer sind.
Nein, ich bin Generation X im Gegensatz zu dir. Wurde von mehreren Leuten mir mal genauer beschrieben.
Was bin ich denn? Generation, ich bin 81er Jahrgang. Ich bin Generation...
Obwohl, du bist auch noch Generation X, glaube ich.
Nee, ich bin Generation Y schon.
Ich bin Generation X auf alle Fälle.
Ja.
Aber wie auch immer, ihr seid die Geilsten. Danke fürs Zuhören. Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi. Nächste Woche sind wir wieder mit voller Lebensenergie für euch da. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche.
Ciao.